Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's wunderbar.
Mir auch, danke der Nachfrage.
Das wäre jetzt als nächstes gekommen.
Deswegen habe ich schon mal, das habe ich schon vorausgesehen. Habe schon mal die Antwort gebracht.
Ich merk's.
Mache ich jetzt immer. Jede Frage, die du fast gestellt hättest, kriegst du schon vorher die Antwort.
Mhm. Naja, gut.
Also, rot.
Rot.
War falsch?
Ja, genau.
Okay, schade. War 50-50.
Also ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut und es klappt ja auch meistens einigermaßen mit dem Redefluss und so.
Aber manchmal...
Soweit sind wir noch nicht, oder?
Manchmal brauchen wir einen Mediator.
Ach, du glaubst, der ist heute am Start?
Der ist heute da. Eine sehr freundliche Person muss zwischen uns meditieren.
Meditieren? Können wir ihn gleich mal fragen, ob er gerne meditiert.
Ja.
Ja, wir begrüßen Dietz von Ja, hier Filme.
Yay. Hallöchen mal wieder.
Go Dietz, go Dietz.
Yay. Ja, cool, yay, dass du wieder hier bist.
Der dritte
ja,
im Bunde.
Ja, ich freue mich auch.
Der dritte im Bunde. Und du wirst ja immer mit Superlativen von Guess angekündigt, ne?
Das stimmt,
also,
ja.
Du bist der sympathischste, der netteste.
Das ist mein Lieblings-Yagi-Boy.
Ja. Ach ja?
Oh. Ja. Dietz ist immer gut gelaunt, ja. Immer für einen schlechten Scherz zu haben, schlechtes Wortspiel. Da bin ich natürlich auch ein Freund von. Und ist mir auch sehr sympathisch, was die Filmauswahl immer angeht. Also.
Guck das
mal.
Freut mich.
Obwohl
und ich bin nicht ganz so hart am Rumhaten wie Hoffi.
Das stimmt, du bist nicht so am Rumhaten, ja. Du,
Ja, liegt es denn daran, dass du gerne meditierst?
Nein.
Okay, so viel dazu.
Hätte ich jetzt bei dir, wäre ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also, hätte ich nicht meine Hand für ins Feuer gelegt, weil du ziehst ja auch mal mit so einem Kombi irgendwie in die Berge für 90 Tage und so. Und insofern hätte jetzt auch gepasst, dass du vielleicht meditierst.
Nee, das reicht an Seelenfrieden, wenn ich einfach ganz weit weg von irgendwelchen Leuten
von Hoffi
bin. Dann muss ich mich da nicht irgendwie noch hinsetzen und mir, weiß ich nicht, eine halbe Stunde über meinen Daseinszustand bewusst werden. Also
du ruhst auch so schon in dich. In dir.
Ja, ja. Bestimmt irgendwie.
Ist so lustig,
ich meditiere
Leute...
hier beim Filme gucken.
Ja, das kann ja auch was Meditatives haben, finde ich voll.
Ja, genau.
Voll. Aber ich finde es immer wieder lustig, was Leute mit Meditation so in Verbindung bringen.
Und was meinst du jetzt? Meinst du mich wieder?
Ja, du sowieso, Alter. Also für dich ist so...
Scheiße, Hippies.
Ey, Spiritualität ist in deinem Leben, glaube ich, nicht ganz weit oben auf der Agenda.
Die gibt es im Spirituosenladen, da brauche ich nicht da. Da muss ich da nicht noch irgendwie da was reinmachen. Nee, ich bin nicht so, ich finde das immer, ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ so für Yoga oder Meditieren, ist keine Ahnung, finde ich langweilig.
Mm. Sagt er, ohne es jemals ausprobiert zu haben.
Doch, habe ich schon.
Du hast sowohl Yoga als auch Meditieren schon ausprobiert.
Ja, ich habe mal auf einem Bus gewartet und dann dachte ich, okay, ich probiere auch dieses Meditieren. Nee, klappt nicht. Nach 5 Minuten habe ich dann wieder was gelesen.
Ja, mal gerade so ein bisschen Bushaltestellen-Yoga, ganz normal.
Kann man schon mal etablieren, oder?
Ja, ja, finde ich auch eigentlich.
Also in Berlin wahrscheinlich gar nicht so unüblich.
Ich wollte es gerade sagen, ey, also ich könnte mir beinahe vorstellen, du findest irgendwo eine Gruppe von Leuten, die wirklich halt an Bushaltestellen Yoga machen.
Auf jeden.
Wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, die Obdachlosen, die an der Bushaltestelle sitzen und dann einpennen, das zählt wahrscheinlich nicht als Meditation, oder? Also das
je nachdem, nicht in was für einer Pose die da teilweise so verharren, ist das vielleicht auch schon fast Yoga.
Die Pose ist wichtig, okay. Gut zu wissen, ne?
Ja, klar, wenn du so völlig verdreht einschläfst.
Ja, stimmt schon, ja.
Das wird der Energiefluss ja auch beeinflusst. Ja. Und dann ist alles besser vielleicht danach, wenn du wieder aufwachst. Einfach nüchtern.
Ja, guter Plan. Nach
5 Minuten.
Aber Lee, du hast schon Yoga und Meditation, hast schon praktizierst beides, oder?
Nicht an Bushaltestellen.
Nee, nicht an Bushaltestellen. Aber generell hast du mehr Erfahrung als ich. Was ist denn mit Feng Shui?
Hat man so gar nichts damit zu tun.
Doch, das sind so Sachen, die halt dich in physischer Form ja quasi dann beruhigen oder ruhiger schlafen lassen. Feng Shui gehört ja auch dazu. Ist das nicht so? Den Stress so ein bisschen aus dem Körper rauszuspülen und das gehört ja auch dazu, dass man die Möbel so hinstellt, dass es einen am wenigsten Stress bringt.
Ja, okay, aber eben, das ist ja dann eine sehr passive Herangehensweise. Also da geht es ja bei Feng Shui, geht es ja glaube ich um Energiefluss im Raum.
Ja.
Und da hast du ja erstmal so nichts mit zu tun. Also ob du jetzt Yoga machst oder meditierst, hat ja mit Feng Shui erstmal nichts zu tun.
Nee, aber die Leute, die ihre Wohnung nach Feng Shui einrichten, sind dann wahrscheinlich eher die meditieren und Yoga machen.
So viel zum Klischee und dem Schubladen.
Deswegen ja meine Frage, ja. Ob du Feng Shui auch betreibst.
Nein. Das nicht. Wenn das die Frage ist, nein.
Okay.
Also 5 Minuten und schon mal direkt so, keine Ahnung, 30-40% der deutschen Bevölkerung gedisst, so mehr.
Ja, auf jeden Fall.
ist ganz gut. Also wenn wir so weitermachen, kommen wir bei 100% an. Noch.
Das ist sowieso immer mein Ziel.
Das ist in jeder Episode das Ziel, auf jeden Fall. Auf jeden
Am Ende Fall. Muss sich jeder genervt und einfach getriggert fühlen.
Ja. So sieht's aus. So viele Leute wie möglich auf die Palme bringen.
Nee, also ich springe dann auf jeden Fall in die Bresche für die Leute, die gerne Yoga machen oder auch meditieren oder generell spirituell unterwegs sind.
Ja, klar. Der ist dann, aber wie gesagt, dafür, dass er so der Ruhepol von uns ist, geht auch öfter mal so auf 180, wo ich auch denke, wo ist hier jetzt dein Yoga?
Das ist so geil. Auch da wieder, es passt nicht in die Schublade, ne, dass man auch irgendwie mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft über irgendwelche Themen spricht. Das ist, weil Leute, die Yoga machen, die müssen oder meditieren, die müssen einfach tiefenentspannt 24/7 sein.
Ja. Ich denke halt, die sind dann in sich gekehrt und sind dann so Ruhepole und nicht der aggressivste Schweizer, den ich jemals gesehen habe beim Leben.
Ja, gut. Da wiederum versuche ich ja ein bisschen mit Klischees zu brechen. Ne? So, ich würde auch gerne für die Schweiz die Fahne hochhalten, aber also die Klischees, die an dem Volk dranhängen, die sie leider auch immer wieder bestätigen.
Ja, du bist auch selten neutral, wirklich. Also
ja, eben.
Der Ruf.
Also gib mir ja gerade jetzt wieder auf den Keks. Hast du mitbekommen in Nachrichten, dass die Schweiz irgendwie die Munition, die in der Schweiz produziert wurde, dass sie die nicht an Deutschland rausgeben wollen, weil die halt für die Ukraine gedacht ist? Und die aber sagen, nee, und wir sind neutral. Unser Deal ist, wenn wir irgendwas produzieren und dann das in Kriegsgebiet geliefert werden soll, dann sind wir da raus. Weil damit würden wir ja irgendwie Partei ergreifen, weißt du?
Okay, so weit geht die. Ja. Neutralität.
Ja, leider sind die da konsequent. Jetzt in dem Fall so, aber eben. Ich habe es schon oft gehört, dass ich jetzt nicht gerade den Klischees von Schweizern entspreche.
Das stimmt, ja. Haben die Berliner die vielleicht ein bisschen geprägt hier, die Zeit?
Wahrscheinlich, ja. Hoffe ich doch, ja.
Ein bisschen an der Schweizer Gene verloren.
Ist einfach alles so flach in Berlin, da sobald du nicht mehr auf Berge steigen kannst, geht das weg.
Einfach. Ja, genau, wahrscheinlich.
Da gehen diese Gene einfach so verloren.
Ja.
Wer hat jetzt das Klischee ausgepackt, ja? So stellt sich die Schweiz vor, dass du da mit dem Alpenhorn
gesagt,
stehst.
Ich habe gesagt, wir wollen bei 100% ankommen.
Dass du da mit einer Schweizer Fahne und einem Alpenhorn stehst.
Das
und
heißt
da
Alphorn.
Alphorn, ja,
nicht
stimmt.
Alpenhorn, Alter. Du bist auch so ein Alpenhorn.
Da ist er wieder, der Oberlehrer.
Naja.
Alphorn, von mir aus.
Das ist ein Unterschied, du Keck.
Was ist denn ein Alpenhorn?
Nichts.
Siehst du? Also könnte man ableiten, dass ich bestimmt ein Alphorn meinte. Wenn das auch was bedeuten würde, dann könnte man es nicht verletzen.
Wenn du halt das lieber gerne weiter falsch sagen möchtest, dann mach das.
Alter. Nein, es ist okay.
Sei dir freigestellt.
Es ist in Ordnung. Mhm. Lee ist eher der Typ, der sagt, so, du hast da was zwischen den Zähnen, als der dezent sagt, oh nee, ich verschweig das mal höflich.
Ja, siehst du, also gerade als guter Freund ist das doch der richtige Move, Alter.
Ja. Das stimmt. Aber trotzdem ist ein Lehrer an dir verloren gegangen, definitiv. Du willst schon alles mal richtig machen. Und ein Mensch muss nicht immer alles richtig machen. Ein Mensch darf auch mal Fehler machen.
Mir gehen Leute viel zu schnell auf den Sack. Ich wäre als Lehrer so hart aufgeschmissen, Alter.
Aber Kinder sind doch so geduldig.
Mhm.
Gerade die gehen einem schnell auf den Sack.
Ja, eben, Alter. Boah. Nee.
Ja, eben.
Also ich meine, ich habe ja auch Zivildienst in so einem Kinderhort gemacht für schwer Erziehbare.
Mhm.
Das war auf jeden Fall auch eine harte Probe, weil die spucken dich halt an und so.
Oh, okay, so gleich.
Ja.
Jetzt weißt du, was passieren würde, wenn wir einen Live-Podcast machen würden.
Du meinst, dann würde hier angespuckt, ja?
Ich glaube, wir würden angespuckt werden vom Publikum.
Okay.
Kann ich mir schon vorstellen. So Bloodhout-Gang, aber nur umgekehrt. Das Publikum ist quasi die Bloodhout-Gang. So würde es dann aussehen. Ja, zurück. Wen haben wir noch nicht beleidigt? Müssen wir noch irgendjemanden beleidigen?
Oh,
kommt bestimmt noch im Laufe der Episode, befürchte ich.
Ich weiß, wen wir beleidigen können, weil die hören uns nicht zu. Ich bin mal unsere Statistiken durchgegangen, von wo hier unsere ganzen Hörer kommen und so und wie die Zahlen in den einzelnen Ländern sind. Und ich meine, wir haben ja auch wirklich viele Hörer in der Schweiz und in Österreich und so, was wir gerade erwähnt haben.
Mhm.
Aber wir haben komischerweise so gut wie gar keinen Hörer aus Bayern. Und da frage ich mich, woran liegt das? Verstehen die uns nicht oder?
Vielleicht ist der Freistaat zu konservativ unterwegs.
Meinst du, der Freistaat ist zu konservativ für uns?
Ja, oder vielleicht müssen wir halt mal einfach über The Harm is the Harm oder sowas sprechen.
The Harm is the Harm, was ist das denn?
Das ist doch so eine bayerische Sendung.
Oder diese komische, Königsberger Klopse-Reihe, wo es schon 14 Teile gibt.
Ah.
oder wie die heißen.
Ja, Königsberger ja. Klopse natürlich nicht.
Du weißt schon, was ich meine. Semmelknödel, Krimi.
Ja, genau,
die Nummer.
Ja. Ich war ja, als ich pokern war in Tschechien, laufe ich so über den Parkplatz, komme da gerade raus, will zum Hotel fahren und über den Parkplatz laufen so drei Typen und ich denke so, die reden Schwedisch. Ich so, okay, Schweden irgendwie. Und dann denke ich so, warte mal, da war noch ein deutsches Wort dazwischen. Dann checke ich so, das sind Bayern, Alter, die reden Bayerisch.
Ey, das ist echt, das ist so krass, Alter, dass du mit deiner Herkunft und dafür, dass du in der Metropole lebst, bist du halt so krass ignorant und provinziell. Ja, Mann, das ist echt so geil. Alles außerhalb Berlins ist einfach eh mal Ausland, ne? So, und dann sprechen die einen anderen deutschen Dialekt und für den Herrn ist es einfach vier Länder weiter, Alter.
Ja. Oh Skandinavier einfach.
Gott.
Ja, deswegen kein Wunder, dass uns die Bayern nicht hören, wenn ich sowas hier ablasse.
Mhm. Alles, was nicht Hochdeutsch oder hier noch so ein bisschen Berliner Dialekt ist, direkt versteht Gess nicht.
Ja. Nee.
Ja, Schweizerdeutsch versteht er ja auch nicht. Überhaupt nicht.
Ja, okay, kann ich aber verstehen. Schweizerdeutsch ist auch wirklich nicht einfach.
Nee, nicht einfach, aber es gibt da schon Parallelen, finde ich.
Ja, Parallelen, ich verstehe einzelne Worte, aber wenn ich mir da so, also selbst Dietz geht so, wenn er sich einen Film auf direkt Schweizerdeutsch angucken würde, bräuchte er auch Untertitel oder so. Hm. Das tut man nicht so, als wenn das so für jeden verständlich ist.
Nein, das sage ich ja nicht. Hm. Das ist trotzdem witzig.
Ja, mag schon sein. Na gut, aber wir freuen uns jedenfalls, dass Dietz da ist, der dritte im Bunde. Wir hatten ja die anderen beiden, Jan und Hoffi, schon am Start von Ja, hier Filme. Diesmal haben wir sie einzeln rangeholt und die zwei wollen wir natürlich auch nicht ignorieren. Und deswegen machen wir heute ein kleines Episodchen und freuen uns. Haben wir sonst noch irgendwas Organisatorisches? Dietz, willst du noch was loswerden? Ja, hier Filme übrigens, alle 14 Tage, glaube ich, oder?
Richtig.
Immer samstags auf YouTube. Mit auf Bild.
YouTube, überall.
Lieber, ja,
einfach gerne mal vorbeischauen, falls ihr es eh nicht schon gemacht habt. Aber wir haben ja eine recht große Schnittmenge an HörerInnen, glaube ich.
Voll, ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr die Banausen kennt, kennt ihr auch ja hier Filme und umgekehrt so. Also.
Ja.
Definitiv.
Sind, die Speerspitze der deutschen Filmpodcasts.
Die absolute Speerspitze, ja. Schon mal die Latte so hochgesetzt, dass ich gar keinen Bock mehr habe.
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also ich meine, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die ganz Großen natürlich so kommerziell aufgezogen sind mittlerweile, dass da auch ein bisschen Druck dahinter ist. Mhm. Aber wenn ich mir das angucke, dann langweilt mich das tendenziell.
Ja.
Und ich gucke ja auch hin und wieder bei Ja, hier Filme rein. Und das unterhält mich sehr viel mehr. Also, weil das ist halt beim anderen, man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, dass das halt irgendwie die Clean Version ist.
Ja, weil unsere Podcasts auch nicht irgendwelchen Vorgaben, was Streams angeht, unterliegen oder weil wir nicht jetzt irgendwie den Leuten gefallen müssen oder weil wir auch mal Hurensohn sagen können und so. Insofern, das sind so Sachen, ja, das mag nicht jeder, aber
ja,
kommt mir auch so ein bisschen glatt und gelackt vor, wenn ich mir dann so die großen Podcasts anhöre, ohne Frage.
Naja.
Und die Jungs sind ja, die haben ja auch im Jahre 2019 gestartet, wir sind ungefähr gleich alt.
Ja.
Und waren ja mitunter auch die, die wir gar nicht kannten, mit denen wir zum ersten Mal so ein bisschen was gemacht haben. Insofern ist das eine langjährige Freundschaft hier.
Das stimmt.
Ja, finde ich auch sehr cool, dass sich das so gegenseitig bedient.
Finde ich auch.
Ja,
freut
voll.
Uns immer, wenn wir da was zusammen
Ihr seid
machen.
Bisher auch die Einzigen, die bei uns zu Gast waren.
Ach was.
Ach, wie geil.
Also
nee, stimmt doch gar
nicht. Podcast-Landschaft tatsächlich.
Ach so, ja, wollte gerade sagen, weil der Kumpel von Hoffi und so war doch auch schon da.
Ja, das ist richtig.
Aber cool, so. Okay. Mensch.
Ja, die müssen wenigstens aus, die Jungs. Die sagen, wir holen nur die, die wirklich cool sind. Wir sagen, okay, wir holen noch ein paar andere Podcaster, die zwar nicht cool sind, aber gut, wir geben denen mal eine Plattform.
Das ist auch nett.
Ja.
So, jetzt haben wir auch mal noch alle anderen Podcaster gedisst.
Wir kommen
voran. Ja.
Die Checkliste wird langsam voll gemacht.
Oh boy.
Gut, dann leiten wir mal die Filmrezension über, würde ich sagen. Ich leg los.
Mhm.
Und ich habe euch einen Film mitgebracht aus dem Jahre 2020. Ein Film eher kleinerer Natur. Regisseur und Drehbuchautor war Adam Rehmeyer. Der hat sehr kleine Filme gemacht. Ich glaube nicht, dass viele die gesehen haben. The Bunny Game heißt der andere heißt Jonah. Also hat noch nicht viel in seiner Filmografie, aber mit einem seiner letzteren Filme hat er schon für Furore gesorgt, weil der so auf Festivals und in Fankreisen schon ein paar Fans gekriegt hat. Und das ist der Film Dinner in America. Schon mal gehört?
Nee,
ich habe aber Jonah schon mal gehört.
Von Jonah hast du schon mal gehört, okay. Mhm. Und weil ich ja auch gesagt habe, es ist ein eher kleinerer Film, die bekannteren Gesichter in diesem Film siehst du hier eher in kleinen Rollen. Und das sind auch nicht die Leute, wo du, bis auf ein, zwei Personen, sind das nicht die Leute, wo du sagst, ah, okay, klar, der und die. Sondern das sind so Personen, die du halt aus, ich kenne die eine zum Beispiel, weil die in allen 24-Staffeln dabei war oder so. Also so eine Schauspieler sind das halt. Und die spielt dann mal kurz eine Mutter oder so.
Mhm. Also ist es doch eigentlich eher der und die, weil du kennst die Namen von den Leuten nicht, sondern sagst, ach, der. Oder die ja, aus der Serie da.
Ja, aber auch mit Ausnahmen. Es gibt hier ein, zwei, okay. Da kenne ich auch, da würde ich auch die Namen zusammenkriegen.
Okay, okay.
Wo ich nicht die Namen zusammenkriegen würde, sind die beiden Hauptdarsteller, also der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin. Der Hauptdarsteller ist Karl Gellner oder Gorner. Der ist aktuell auch in Smile zu sehen oder hat auch im letzten Scream mitgespielt, im aktuellen. Mhm. Also hat auch noch nicht den Riesenstar-Status, aber der spielt Simon. Und Simon ist ein sehr aggressiver Bursche, der hat einen wilden Haarschnitt, zieht halt so ein bisschen durch seine Kleinstadt und macht Randale. Vertickt Drogen, macht eine Menge Scheiße und der hat gerade was zu laufen mit Beth. Beth wird gespielt von Hannah Marks. Hannah Marks kenne ich zum Beispiel aus Dirk Gently. Mhm. Die spielt eine der weiblichen Hauptrollen. Die Schwester von Elijah Wood, wenn ich mich nicht täusche. Und die bringt ihn heim zu ihrer Family. Die sitzen dann so am Esstisch und Simon ist halt immer noch totaler Assi, weil er sitzt am Tisch und löffelt da seine Suppe aus. Der Vater und der Sohn der Familie, also der Bruder von Beth, sitzen halt so am Tisch und gucken halt Football nebenbei. Und die Mutter wiederum gafft ihn an, weil sie ihn schon irgendwie so ganz interessant findet, so seine wilde, rüpelhafte Art. Mhm. Und sie ist wiederum jemand, den man auch mit dem Namen kennen könnte, nämlich das Leah Thompson. Leah Thompson aus Zurück in die Zukunft.
Ja.
Jetzt hier selber die Soccer Mom am Darstellen. Und dann flüstert Beth ihm noch so ins Ohr, ich mache mich noch frisch, geh duschen und in 10 Minuten treffen wir uns auf meinem Zimmer, dann kriegst du erstmal einen Blowjob.
Wie nett.
Ja, nettes Angebot, aber den Blowjob holt er sich nicht ab, sondern macht stattdessen lieber mit der Mutter in der Küche rum.
Okay.
Auch interessant.
Und genau, Beth kommt dann reingeplatzt in die Küche, schreit dann dieses Mom und dann ist Tovabohu angesagt. Also der Bruder kommt reingeplatzt, der Vater kommt reingeplatzt, die jagen ihn quer durch die Bude. Er nimmt sich einen Stuhl, schlägt die Scheibe praktisch von der Terrasse ein, damit er irgendwie flüchten kann. Haut von der Terrasse ab, aber nicht ohne draußen komplett den Rasen abzubrennen, den er vorher mit Benzin da getränkt hat. Haut da irgendwie ein Feuerzeug rein und brennt da den kompletten Rasen vor dem Haus ab, vor dieser eingeschlagenen Scheibe. Also der macht da richtig Havoc.
Okay.
Der Typ ist ein richtiger Rowdy.
Ganz guter Abgang.
Richtiger Rowdy.
Ganz guter Abgang.
Ein Rüpel.
Ein Rüpel ist wahrscheinlich ein bisschen Understatement bei den Burschen.
Also ich meine, er hat fast ein ganzes Haus abgebrannt. So, da ist das schon... Richtiger Rowdy, genau. Ja.
Ja gut, wir erfahren auch kurz danach, dass er tatsächlich steckbrieflich gesucht wird mit $5,000 Belohnung, weil er in dem Umkreis da schon definitiv einigen Ärger gemacht hat und da Drogen vertickt hat und nicht das erste Mal das aufgefallen ist, als er dieses Haus da halb abbrennt und die Mutter da halb vögelt. Also ist wirklich ein Bad Guy. Die zweite Hauptrolle wird gespielt von Emily Skaggs. Und Emily Skaggs spielt Patty. Und Patty ist das, was man die totale Außenseiterin nennt. Ist so ein bisschen übergewichtig, aber auch nicht allzu sehr. Sieht so ein bisschen, also sie sieht halt ein bisschen autistisch aus. Und die wird doch von allen, ja, ich weiß, man sieht nicht autistisch aus, das ist mir schon klar. Aber ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Sie wirkt halt, die wird halt von allen verarscht.
Ist gar nicht aufgefallen, dass du das nicht weißt. Hast du super kaschiert.
Aber ich habe es zumindest wieder aufgeklärt, oder?
Naja, also einigen wir uns wieder mal auf mehrgewichtig.
Einigen wir uns auf mehrgewichtig. Und die wird von allen auch als Retard bezeichnet, weil die sagt nie was und so weiter, sitzt dann im Bus irgendwie total unscheinbar, hat halt komische Klamotten an und wird halt auch so von den Cheerleadern und so, von ihren Cheerleaderinnen von ihrer Schule wird sie natürlich auch komplett verarscht. Die arbeitet in einer Zoohandlung, ist auch total schüchtern unscheinbar, sitzt halt immer hinter dieser Zoohandlung. Ist allerdings privat ein Riesenfan von John Q. Und John Q ist ein mit einer Skimaske maskierter Sänger der Punkband PsyOps. Und sie schickt ihm auch schon seit Jahren Polaroids, indem sie sich die Hand in ihre Hose steckt und beim Masturbieren halt Polaroids fotografiert. Und in Kombination mit Liebesbriefen schickt sie ihm das schon seit Jahren, weil sie ist ein Riesenfan von ihm. Also sie ist so ein Punkmädchen, auch wenn man ihr das nicht ansieht auf den ersten Blick. Und als jetzt zurück zu Simon, als der wieder Drogen verkauft und in Schlägereien verwickelt ist, rettet sie ihn tatsächlich vor der Polizei, weil die ihn gerade jagen und weil die gerade so ein bisschen, weil er da durch die Seitenstraßen läuft und sie sitzt gerade wieder vor dieser Zoohandlung und schickt die Polizisten dann in die andere Richtung, obwohl sie sieht, dass der Typ gerade oben auf dem Balkon sitzt oder sich da versteckt irgendwie auf so einer Treppe. Und er rettet sie dadurch und dann lädt er sich selbst so ein bisschen zu sie, in ihr Haus ein. So wie Simon das immer gerne macht und sagt so, ja, gut, wollen wir zu dir gehen? Und sie sagt, ja, okay, weil sie sagt doch zu seinem ja, weil sie, wie gesagt, sie ist so ein bisschen einfaches Mädchen. Du weißt nicht so richtig, wie sie tickt am Anfang. Und dann entsteht da, ich will gar nicht so viel verraten, aber dann entsteht so eine Freundschaft zwischen den beiden. Oder beziehungsweise die finden sich dann schon ganz interessant im Laufe des Films, obwohl die komplette Gegensätze sind. So dieser laute, aggressive Punk und dieses unscheinbare Außenseitermädchen.
Ja, aber sie scheint ja im Herzen auch irgendwie ein Punk zu sein.
Im Herzen scheint sie natürlich auch ein Punk zu sein, ja. Richtig. Hm. Und das ist halt so diese Punk-Rock-Story aus zwei komplett unterschiedlichen Charakteren, die hier reingeschmissen worden sind. Und das ist herrlich. Also die spielt auch oft mit Klischees, mit Sachen, mit denen du rechnest, die dann aber anders aufgelöst werden. Also du hast natürlich so eine zwei Boys in so einem Tracksuit, so eine Sportgeeks, die halt so im Bus natürlich auch immer Patty verarschen und über sie herziehen und dann so, weißt du, die Zunge rausstrecken und sagen so, ja, willst du nicht mal mit uns vögeln und so. Und später im Bus ist halt Simon dabei.
Okay.
Und er versteckt sich aber, weil draußen ein Polizeiwagen ist. Und er versteckt sich, geht dann runter im Bus und deswegen sehen die beiden Jocks, die gerade einsteigen, nicht, dass da noch ein Punk irgendwie sitzt und machen natürlich wieder Patty an. Mhm. Und pöbeln die so an. Und dann steht er so auf und sagt, da könnt ihr beide mal die Fresse halten und so. Und wenn ihr die noch einmal anlabert, dann gibt's richtig Stress. Mhm. Und die beiden geben Simon Paroli und sagen so, was willst du denn überhaupt so?
Ja.
Und dann drückt er halt so diese Bremse, diese Notbremse vom Bus. Und dann steigen die halt aus. Und der Typ ist halt, also Simon ist halt überaggressiv. Der hat dann wirklich, der macht jeden an, pöbelt jeden an, schreit jeden an und beschimpft jeden. Und dann steigen die raus und er kriegt halt übelst auf die Fresse von den beiden. Mhm. Also ist nicht so, dass er sich rächt, so, weißt du, dass er so reinspringt als Ritter. So, er wird halt von denen zusammengeschlagen. So, er liegt dann am Boden, ist komplett zusammengetreten. Was schon mal so ein bisschen diese Klischees widerspricht, so, dass er jetzt zwar so beschützend sich vor sie stellt, aber nicht, dass es irgendwie wirkt. Und der Typ sagt dann so, ja, ich hoffe, er fickt besser, als er schlägt, weil dein Freund kann nicht kämpfen, sagen die dann zu ihr, weißt du, und hauen den ab. Diese Lappen. Und das ist so eine der Szenen, die schon sehr, sehr witzig sind in diesem Film. Und ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich ein absolut sehenswerter Film und ist von mir eine Riesenempfehlung. Der hat auch so in Leuten, von Leuten, die den gesehen haben, die mögen den alle sehr. Also ich kenne hier keine Ausnahme, die den irgendwie nicht mögen. Und wenn es so Feinde gibt von Coming-of-Age-Filmen oder von Love Stories per se oder so Romcoms.
Kenne ich niemanden. Wer ist denn sowas?
Ja, wer macht denn sowas? Den würde ich Dinner in America empfehlen, weil das ist auf jeden Fall, das ist so die Punkrock-Variante dieser Genres. Und die sollten hier definitiv reinschauen. Der ist schön rotzig und macht Spaß. Ist ein guter Film. Übrigens wäre der Film nicht entstanden, wenn es Ben Stiller nicht gegeben hätte, weil der hat hier den Hauptteil des Films produziert und hat hier das meiste Geld, das meiste Budget des Films gestemmt. Also Dinner in America ist tatsächlich auf Ben Stillers Mist gewachsen.
Okay.
Auch ganz interessant.
Mhm.
Absolute Empfehlung. Und die Zahlen spiegeln hier auch diese Empfehlung wider. Wenn ich mal so überleiten darf, weil viel mehr habe ich hier nicht an Funfacts oder irgendwas. Also, ist ein geiles Ding. Kleiner Film, aber sehr zu empfehlen. Geht 106 Minuten, ist aus dem Jahr 2020 und ist definitiv kurzweilig und macht Bock.
Klingt gut.
Von mir kriegt er den Stempel. Empfehlenswert.
Ja, geil.
IMDb ist bei einer 7,3. Dinner in America hat einen Metascore von 80. Rotten Tomatoes 7,9. Entspricht einer 91% Empfehlung.
Mhm, krass.
Also schon ordentlich. 4,1 von 5 gibt es vom Publikum. Und auch Letterboxd hier mit einer 3,7 nicht so schlecht dabei.
Mhm. Klingt alles sehr gut.
Jetzt müsst ihr raten. Dietz ist schon mal im Lostopf gekommen dieses Jahr. Wird er noch ein zweites Los kriegen? Das werden wir jetzt erfahren in dieser Episode. Aber jetzt ihr.
Ja, Dietz fängt an.
Puh, ja, also ich sag mal, so du bist denn ja jetzt doch schon recht am Loben gewesen. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall im...
Recht
im
am Loben, das ist aber ein Understatement schon fast.
Du bist denn sehr am Loben gewesen, das stimmt schon. Da bin ich halt auf jeden Fall schon so im oberen Bereich und ich schwanke so ein bisschen. Aber ich sag mal...
Der ist geil, ja? Also der ist wirklich geil. Nicht jetzt ja, dieses Recht am
komm,
Loben.
Okay, ich gehe mal mit der... Ja, komm, ich gehe mal mit der 9.
Okay.
Ich habe auch zwischen 8,5 und 9 geschwankt.
Ja, ich auch. Und jetzt mit dem, der ist geil. Also wenn er jetzt bei 8,5 ist, Gäste, ne, dann
gibt's Stress, oder?
Dann gibt's Stress.
Dann holst du Hoffi, oder? Genau.
Weil dann hast du dich durch dein, der ist geil, ne? Der ist geil. Hast du dann uns.
Ja.
Da holst du Hoffi, wenn es hier Stress gibt. Ja.
Aber hat er recht, der dies, und deswegen, ich bin da ganz solidarisch und sage jetzt auch 9.
Ja, habt ihr recht natürlich, das ist eine 9. Insofern bin ich froh, dass ich keinen Stress kriege.
Hast aber ja Glück gehabt.
Aber auch traurig, dass ihr natürlich trefft. Beides.
Ja, geil, Alter. 9 Punkte.
Ja, super Film, Dinner in America. Das ist echt, du schließt die beiden richtig ins Herz, obwohl das halt so absolut Anti-Helden sind in diesem Film. Das ist so eine Außenseiter-Love-Story, beziehungsweise Freundschaft. Und ich habe ja den einen oder anderen Twist nicht verraten, aber es ist echt ein geiles Ding.
Na guck mal, Ben Stiller produziert Highlights.
Ja.
Neulich The Package und jetzt das.
Ach stimmt, The Package war ja auch von ihm produziert.
Ja, der macht ja eine Menge, aber das finde ich cool.
Aber auf jeden Fall, ja, keine Blockbuster, sondern er sucht sich schon so kleine Filme aus. Das ist schon ganz sympathisch.
Ja, aber dann hat er ja auch diese Apple TV Plus Serie produziert, die ich so krass fand.
Das war die
mit Adam Scott.
Ja, genau, Severance war.
Severance.
Ja, genau, ja. Stimmt, die ist auch von Ben Stiller.
Das ist ja schon eher im großen Stil, aber halt auch irgendwie super anders.
Ja, aber er ist jetzt nicht so ein Brad Pitt, der jetzt so weiß produziert oder so, wo du jetzt so einen Star-Auflauf hast.
12 Years a Slave und sowas.
Genau, wo du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so 100 Millionen Budget, so. Ja. Also da ist er nicht. Das finde ich schon ganz cool.
Ja, sowas wie Tropic Thunder dann eher, ne?
Ja, sowas, na gut, das passt schon wieder an seine Baustelle.
Hab aber neulich wieder gelesen, dass
vielleicht das auch keine Kohle, um die großen Sachen zu produzieren. Kann natürlich auch sein.
Ja,
muss ja die kleinen Filme produzieren. Mhm. Für Lia Thompson reicht's noch.
Aber ich habe ja neulich gelesen, dass das Les Grossman Biopic oder Spin-Off, Biopic ist wahrscheinlich übertrieben.
Ist noch in the making,
aber
oder was?
Das ist immer noch nicht tot, ja.
Ach, wie geil. Ja gut, dass Tom Cruise sich so ja 50 fein. Jahre hält, weißt du, so ja, von der Optik, kann man den ja auch 20 Jahre später noch besetzen.
Gut, bei der Maske ist es wahrscheinlich eh nicht so wild, wie er altert, aber
ja, stimmt.
Ich würde es so feiern, wenn das noch kommt. Ey.
Das wäre witzig. Ja gut, jetzt zu Dietz und seinem Projekt.
Ja.
Ja.
Keine Themen vorgegeben, ja? Kannst machen, was du willst. Kannst bringen, was du willst. Hier wirst du in kein Korsett gesteckt.
Endlich mal. Endlich mal Freiheit. Ich finde tatsächlich Freiheit gar nicht so einfach in den meisten Fällen, weil du dann ja so eine große Auswahl hast. Abgesehen von eurer ellenlangen Liste an Filmen, die ihr schon besprochen habt. Also, ich habe einen Film, der zwei Sachen mit sich bringt. Und zwar, zu einem wird es sehr wahrscheinlich für euch beiden recht schwer machen, eine Wertung zu finden.
Oha.
Da es sich um einen Anthologiefilm handelt. Und zum anderen ist es für mich ein Film, der mich einen Schritt näher an die Vollendigung von einer Feature-Film-Regiewerk eines Regisseurs bringt, und zwar von Bong Joon-ho. Ich habe mir Tokio angeguckt. Und das ist ein Film von 2008 und, wie ich gerade schon sagte, das ist ein Anthologiefilm. Also das sind drei Kurzfilme quasi zusammen in einem großen. Und zwar, wie ich schon sagte, Bong Joon-ho. Kennen wir durch ja Parasite, jetzt sind aktuell natürlich sehr, sehr groß geworden. Dann haben wir noch mit dabei Leo Carax. Der hat sowas wie Holy Motors und jetzt Annette gemacht. Mhm. Der letzte in der Trilogie, der letzte im Bunde, ist Michel Gondry. Der hat Vergissmeinnicht zum Beispiel ja gemacht als Regisseur nach dem Drehbuch von Kaufman.
Interessantes Triple.
Ist ein interessantes Triple, auf jeden Fall. So, und diese drei Regisseure haben sich jetzt hier zusammengefunden und haben gesagt, so, sie machen alle drei, ja, Kurzfilme, die, wie der Name dann halt schon sagt, in Tokio spielen. Und beginnen tut das Ganze mit dem Film von Michel Gondry. Und zwar heißt der Inneneinrichtung oder Interior Design. Und in diesem...
Feng Shui, Guess. Weißt schon.
Da sind wir wieder.
Ja, da sind wir wieder.
Und Jan hatte hier doch mal einen Film mit Feng Shui, so weißt? Also so schließt sich der Kreis, ja.
Ja, es geht tatsächlich gar nicht so viel im Feng Shui hier drin, aber es sind alles, das kann ich schon mal direkt so ein bisschen vorwegnehmen, weil das wird jetzt in meiner Zusammenfassung nicht ganz so klar, eventuell, außer bei der einen. Es sind alles so ein bisschen so surreale Geschichten tatsächlich. Also die haben alle, was die so ein bisschen verbindet, ist auf jeden Fall so eine gewisse surreale Komponente. Die mal mehr, mal weniger auf jeden Fall sich halt auch in den Filmen dann halt irgendwie widerspiegelt. In dem ersten ist es jetzt halt so, wir begleiten ein junges Paar namens Hiroko und Akira, die nach Tokio ziehen wollen. Und ja, sind jetzt erstmal, kommen da an, sind erstmal auf Wohnungssuche und kommen jetzt erstmal bei einer gemeinsamen Freundin von den beiden unter in einem sehr, sehr, sehr kleinen Zimmer. Also ich meine, das kennt man ja, wenn man sich zwischendurch schon mal irgendwas von Tokio angeguckt hat irgendwie. Das ist ja, also Real Estate ist da ja jetzt gerade
sehr, sehr schwierig. Platz ist kostbar in Tokio.
Platz ist sehr kostbar da, ja genau. Und so kriegen wir das jetzt natürlich so ein bisschen mit, wie die beiden da jetzt halt auch eben auf Wohnungssuche dann halt irgendwie sind. Und erstmal, naja, mit ihrem begrenzten Budget natürlich halt irgendwie was versuchen zu finden, was dann, naja, aber auch natürlich die beiden halt irgendwie, also wo sie ein bisschen Platz drin hätten, und was halt nicht komplett runtergekommen ist. Und das stellt sich schon als gar nicht so leicht heraus. Akira ist dann auch noch angehender Filmemacher, der zeigt jetzt gerade so seinen Film in so einem von, ja, in so einem kleinen Porno-Kino, wo das hat Hiroko da halt irgendwie so für ihn organisiert, weil das recht günstig war, da halt irgendwie den vorstellen zu können. Der kommt auch überraschend gut an. Nur für Hiroko läuft das Ganze jetzt halt in Tokio gerade noch nicht so gut. Also sie hat riesige Mühe und reißt sich wirklich den Arsch auf, dass es für die beiden irgendwie alles gut läuft, aber für sie, sie schafft es nicht so richtig irgendwie Fuß in dieser großen Stadt zu fassen. Und ja, dann läuft das Ganze noch ein bisschen aus dem Ruder, aber das jetzt schon vorwegzunehmen, das geht halt nicht und das kann man sich auch nicht ausmalen. Da okay. Kommt dann dieses Surreale so ein bisschen halt noch mit rein.
Ja, aber das kann ich mir bei Grand Prix sehr gut vorstellen.
Ja.
Hat er ja schon das eine oder andere Mal gemacht.
Ja. Ich wusste tatsächlich vorher quasi gar nicht, worauf ich mich in diesem Film jetzt hier so einlasse. Mhm. Und war dann sehr verwirrt. Also was heißt verwirrt, aber ich war sehr überrascht auf jeden Fall in dem Moment, als es dann halt auf einmal in diesen Surrealismus übergeht, weil du am Anfang eigentlich wirklich nach dieser Geschichte, so wie ich es jetzt auch gerade erzählt habe, eigentlich erstmal denkst, gut, wir kriegen halt eine ganz normale Geschichte über jetzt halt irgendwie ein junges Couple, die da halt irgendwie, ja, in die große Stadt wollen und halt irgendwie versuchen, irgendwie da zu leben zu können und so ein bisschen halt einfach nur so die Probleme, die das halt irgendwie mit sich bringt. Und dann kommt da aber doch nochmal was ganz anderes. Dann kommen wir zu der zweiten
Sekunde. Eine Frage. Wusstest du denn die Regisseure im Vorfeld?
Ja, mehr oder weniger. Also, das wird halt auch direkt so, die werden halt auch im Titel.
Ach, steht es gleich so mit bei.
Groß,
ah, okay.
Ja, steht ganz groß. Also, es werden halt die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen werden immer nur dann kurz bevor dann der Film, also der Kurzfilm anfängt, die werden wirklich immer mit einer Schwarzblende eigentlich dann halt einfach beendet und dann kommt Title Screen und dann kommt der nächste. Mhm. Haben keine richtige, ja, irgendwie Übergänge oder so eine Zwischenstory, wie du es ja teilweise bei sowas auch nochmal irgendwie hast. Also, und dann stehen da halt nochmal, wer dann da halt irgendwie mitspielt oder dann gibt's auch vielleicht mal einen kleinen Abspann oder so sogar.
Okay.
Also das, ich wusste schon, wer dann mit dabei ist. Ich hatte jetzt Leo Carax quasi nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich bisher von dem auch noch nichts gesehen habe, glaube ich. Also ich habe Annette so ein bisschen mitbekommen, dass da ging die Meinung, die ich da so zu erhalten habe, so sehr auseinander. Ein paar Leute fanden den mega geil, ein paar Leute fanden den ultra kacke.
Ja, den
aber ich glaube, da ist er so ein typischer Regisseur auch für, weil ich habe jetzt ja meinen ersten Kurzfilm jetzt halt eben von ihm hier gesehen und das ist dann das zweite Installment in dieser Trilogie und der heißt Scheiße oder Merde.
Okay.
Und um die Story mal versuchen zusammenzufassen, ich habe es mir so aufgeschrieben. Ein seltsamer Typ in einem grünen Anzug, der keine reguläre Sprache spricht, kriecht aus der Kanalisation und verbreitet Chaos auf Tokios Straßen. So, okay. Ungefähr das ist es. Also es ist halt
I'm wirklich, intrigued.
Ja, es ist ein weirder Typ, der er kriecht aus dieser Kanalisation. Im Hintergrund läuft dann tatsächlich auch so ein bisschen so das Theme von Godzilla.
Mhm.
Also schon interessanter Einstieg auf jeden Fall erstmal in das Ganze. Und dann läuft er da halt einfach die Straße runter, pöbelt Leute an, schubst die irgendwie um, klaut denen Dinge und sowas. Und ja, bevor dann halt irgendwie irgendjemand einschreiten kann, ist er dann auch schon wieder in der Kanalisation verschwunden quasi. Und dann kommt so ein bisschen, ja, Nachrichten und sowas, die dann halt sagen, ah, hier der grüne Typ, das grüne Phantom oder sowas nennen sie ihn da, glaube ich, erstmal irgendwie, terrorisiert hier die Straßen, keiner weiß, wer das ist und der ist halt irgendwie wieder verschwunden.
Schon wieder denke ich an ein anderes Mitglied von Ja, hier Filme, warum auch immer. Läuft durch die Straßen, pöbelt Leute an, verschwindet wieder in der Kanalisation.
Wer könnte das wohl sein?
Und immer begleitet von einer Melodie.
Ja.
Dun, 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 dun.
Genau.
Ja, kurz danach kommt es dann auf jeden Fall in dem Film aber noch zu einem weitaus schlimmeren Vorfall mit ihm zusammen. Und danach wird er von der Polizei gesucht und sogar in dem Untergrund dann auch gefunden. Und soll jetzt zum Tode verurteilt werden. Und ja, um jetzt irgendwie, weil, wie ich schon sagte, dieser Typ spricht halt keine richtige Sprache. Und um jetzt irgendwie das Motiv von ihm zu erfahren, wird jetzt ein französischer Anwalt einberufen, der einer von drei Menschen auf der Welt ist, die ebenfalls diese Sprache sprechen und halt irgendwie mit ihm kommunizieren kann.
Wie geil.
Okay.
Ich bin intrigued. Tatsächlich.
Ich war während des Guckens bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, mir nicht sicher, was ich gerade überhaupt gucke und was das alles gerade halt irgendwie ist. Da gehe ich gleich aber noch so ein bisschen mehr drauf ein. Noch einmal dann die letzte Zusammenfassung für den letzten Film und das ist dann Tokio bebt oder Shaking Tokyo, eben von Bong Joon-ho. Und hier begleiten wir einen sogenannten Hikikomori. Das ist ein Mensch, der das ist in Japan tatsächlich so verbreitet anscheinend, dass es einen eigenen Begriff dafür gibt. Das sind Menschen, die sich komplett aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen und nur in ihrer Wohnung leben.
Schon wieder hoffe ich fast nicht. Alter. Der ist in jedem Kapitel, sehe ich den, Alter.
und der Mann, den wir hier begleiten, erzählt uns dann halt so ein bisschen in so einem Voice-Over, dass er jetzt schon seit 10 Jahren in seiner Wohnung ist und er hasst die Welt da draußen halt irgendwie, er ist nicht gerne unter Menschen und er ist halt ganz zufrieden eigentlich in seiner Wohnung, weil er kann eigentlich alles, was er braucht, übers Telefon zum Beispiel bestellen. Ne? Also es wird dann halt einfach geliefert, er hat dann auch wirklich, sein ganzes Haus ist voll mit Klopapierrollen und leeren Pizzakartons, aber jetzt nicht so messy-mäßig, wie man jetzt erstmal denkt, sondern alles fein, säuberlich geordnet und gestapelt. So dass man da halt schon irgendwie so ein Wohlfühlatmosphäre, sag ich jetzt mal, fast irgendwie hätte. Also nicht so schlimm, wie man es sich halt irgendwie vorstellt, erstmal. Und wie gesagt, er bestellt sich halt alles. Und es ist dann aber auch so, sagt er, wenn die Leute dann halt ankommen, die ihm seine Sachen halt irgendwie liefern, dann ist er aber trotzdem halt auch so, er schaut denen nicht in die Augen. Also er kriegt halt einfach den Pizzakarton zum Beispiel, legt das Geld da drauf, guckt die ganze Zeit nach unten und ist so, okay, kein Kontakt zu der Außenwelt haben. Bis dann eines Tages eine junge Pizzalieferantin vor seiner Tür steht, wo er ihr dann doch in die Augen schaut oder ins Gesicht schaut und sich, ja, in sie verliebt. Dann wird Tokio allerdings von einem Erdbeben erschüttert, woraufhin sie dann anscheinend auch ihren Job irgendwie aufgibt und auch beschließt, zu Hause zu bleiben. Was ihn dazu führt, dass er sie ja jetzt nicht mehr wieder sieht, indem er sich was liefern lässt, was ihn dazu führt, sich vielleicht doch mal aus seiner gewohnten Umgebung herauszubewegen. Ja. Drei Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Einzige, was die so ein bisschen verknüpft, ist halt eben Tokio und diese gewisse surreale Komponente. Und das macht es ein bisschen schwierig, teilweise vielleicht so durch den Film so durchzukommen, weil die sich halt wirklich sehr, sehr unterscheiden. Also ich fand der erste Film jetzt von Michel Gondry ist erstmal ein interessanter Einstieg, weil, wie ich schon sagte, ich habe erstmal gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt in diese Richtung so geht. Und der Film startet ja auch wirklich erstmal sehr gesettelt und wenn dann am Ende so dieser Moment dieses Umschwungs dann halt irgendwie kommt, ist es super interessant. Ich war auch von der ganzen, also wohin das halt so geht, war ich sehr angetan einfach irgendwie. Es ist sehr surreal, wie da halt einfach gestaltet. Man hat sich auf jeden Fall, man fühlt sich auf jeden Fall auch so ein bisschen an Kaufman und sowas dann halt irgendwie erinnert schon fast wieder. Was halt wieder mal beweist, dass er auf jeden Fall ja auch irgendwo perfekt dafür war, sowas wie Vergissmeinnicht oder so dann halt auch zu machen, weil die beiden, glaube ich, da so künstlerisch auf jeden Fall so auf einer Wellenlänge sind. Und der hat mir echt, echt gut gefallen, der Film. Dann kam halt der zweite von Leo Carax und da ist halt so ein bisschen, wie gesagt, das Ding, da ich war zwiegespalten die ganze Zeit so ein bisschen, weil es ist super interessant in diesem Ansatz erstmal auf jeden Fall. Dann kommt aber das, was ich eben schon meinte, dann kommt diese Gerichtsverhandlung so ein bisschen, wo dieser französische Anwalt dann halt dazukommt. Und dadurch, dass wir dann haben wir in diesem Moment drei Sprachen, die gesprochen werden. Also einmal dieses Gibberish, was dieser Typ davon sich gibt und dieser Anwalt halt auch irgendwie versteht, was auch so ein bisschen so und dann so zwischendurch mit ins Gesicht klatschen und sowas halt auch irgendwie ist. Und das ist wirklich ein mega weirder Scheiß. Ich dachte mir so, Ich frage mich, ob die ein Skript dafür hatten oder das einfach komplett improvisiert war.
Oh, ich will das sehen, ey. Ja. Geil.
Problem ist da dann leider nur, also wie gesagt, dieser Anwalt übersetzt das, was er sagt, ins Französische. Er gibt das einer Translatorin dann halt wieder weiter, die das Ganze von Französisch in für uns dann halt jetzt Deutsch übersetzt. Und so zieht sich dieser Gerichtsprozess über so 5 bis 10 Minuten. Und das ist ein bisschen anstrengend, muss ich dann halt leider sagen, weil Also der startet echt stark, der Film irgendwie, weil er wirklich sich, du denkst ja einfach so, okay, was geht hier einfach ab? Es ist einfach nur weirder Kunstscheiß so. Mhm. Ist das Kunst? Kann das weg? Man weiß es nicht. Und dann wird es aber irgendwie, dann fällt er stark ab, fand ich halt auf jeden Fall. Also weil er da halt wirklich sich einfach nur noch irgendwie zieht. Mhm. Und ich auch die ganze Zeit so ein bisschen versucht habe zu hoffen, dass jetzt noch irgendwie so ein bisschen klarer wird, was dieser Typ vielleicht halt irgendwie ist, ob da irgendwo die Metapher dann noch irgendwie so großartig drinnen steckt oder so, und es
wird
ist
nicht aufgelöst.
Sehr voll damit, habe ich das Gefühl, aber irgendwie habe ich vielleicht nicht alles davon gecheckt und dann war ich so ein bisschen, okay, es ist so all over the place.
Mhm.
Hätte am Ende dann halt so gut und gerne 10 Minuten kürzer sein können, wahrscheinlich das Installment, aber trotzdem sehr interessant. Und ich muss irgendwo sagen, ich bin trotzdem interessiert, jetzt sowas wie Holy Motors oder Annette oder so auch mal zu gucken. Wobei Annette...
Ja, das passt aber auch so gut, weil Annette halt auch so gespaltet hat und der Film auch super weird ist. Und du auch am Anfang denkst, okay, du checkst, wo es lang geht, und dann passiert irgendwas, wo du denkst, Alter, was sollte das jetzt?
Ja,
also,
meine Freundin hat den in der Sneak geguckt und fand den ultra scheiße.
Die fand ihn ultra scheiße. Ich gehöre tatsächlich zu den Vertretern, die ihn gut finden.
Ja, also die war mit ein paar Leuten bei ihr aus der WG da drinne und die haben halt, wie gesagt, das Sneak-Review ist natürlich dann auch so ein Ding.
Da wird
doch
mal gefilmt,
du da halt rein und siehst halt irgendwelchen weirden Kunstscheiß halt so, also Arthouse so wirklich.
Ja.
Und sie war so, okay, keine Ahnung, das ist der komischste Film, den ich je gesehen habe, ich fand den nur kacke.
Hm. Ja, Kunst,
ich bin interessiert.
Da würde mich auch mal andere Meinung interessieren.
Aber das ist auch schon mal schön, wenn es zumindest Interesse bei Deeds geweckt hat.
Mhm. Ja, ja. Ja, und zu guter Letzt, wie gesagt, dann Shaking Tokyo von Bong Joon-ho. Hatte ich natürlich sehr hohe Erwartungen auch dran.
Mhm.
Einfach, weil, also Bong Joon-ho ist jetzt halt auch, mir fehlt jetzt wirklich nur noch ein Film, ich glaube nur noch Barking Dogs Never Bite.
Mhm.
Und dann habe ich die Feature-Filme von dem halt wirklich jetzt auch mal alle durch. Und dementsprechend hatte ich hohe Erwartungen, weil ich muss halt sagen, die Filme, die der bisher so gemacht hat, war für mich bisher noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, so ist schlechter als 3. Mhm. Also, oder 3,5 sogar, glaube ich nicht. Ich glaube, alles ist da drüber von dem bisher.
Das ist dann gut, oder? Vom Maßstab.
Ja.
Ach so, du meinst jetzt von 5,
ja,
nicht von 10.
Ach so,
von 5.
Okay.
Ja, Entschuldigung. Letterboxd-Bewertungen.
Ja, Entschuldigung, ich war jetzt bei unserer Bewertung. Ich dachte, wie jetzt? Alles, was über 3,5 ist, ist jetzt mega, oder was?
Kann man sich angucken. Ist,
ja. Kann man sich angucken, alles.
Okay, Letterboxd, ja gut, das macht
Letterboxd, Entschuldigung.
Okay,
ja,
okay.
Hätte ich dazu sagen müssen, das stimmt natürlich. 3 von 100.
genau. Wo steht Snowpiercer da bei dir?
Snowpiercer würde ich sogar beinahe, habe ich jetzt auch schon am längsten, glaube ich, nicht mehr geguckt, war, glaube ich, der erste, den ich von ihm gesehen habe, wäre so auch, glaube ich, beinahe 3,5, so ungefähr. Ist für mich einer der schlechtesten, aber
das okay, heißt wow. Schlechtesten.
Fand ich auch. Und The Host?
Den fand ich super stark.
Okay.
Den habe ich 4 oder 4,5 gegeben, glaube ich. Den fand ich richtig stark.
Okay, cool.
Okay.
Der hat mir sehr gut gefallen. Ja, genau. Letztes Installment jetzt von ihm hier. Wie gesagt, ich hatte hohe Erwartungen und ich würde beinahe sagen, wir kriegen hier so ein bisschen die abgerundeste Geschichte, weil hier ist dieses Surreale nicht ganz so krass im Fokus oder nimmt nicht ganz so Überhand, wie es dann halt bei Gondry am Ende dann halt irgendwie so passiert.
Mhm.
Es ist in kleinen Stücken auf jeden Fall da drinne, wo man sich dann auch so ein bisschen so denkt, oh, okay, aber ich finde so auf dieser, also in so einem Kurzfilmformat auf dieser künstlerischen Ebene passt es hier halt einfach sehr gut rein. Der ist halt sehr rund, der Film dann halt am Ende einfach für mich. Und ich finde natürlich so, ich finde es auch interessant, natürlich einen Film über etwas zu machen, was halt einfach irgendwie anscheinend ein ziemlich normaler Lebensalltag für irgendwie, ich habe mal nachgeguckt, es sind wohl fast 500.000 Personen, denen das zugeordnet wird. Also junge Leute und nochmal fast 500.000 irgendwie auch ältere Personen, die halt wirklich komplett nicht rausgehen in Japan. Und das ist schon einfach irgendwie krass. Und dann natürlich auch einen Film drüber zu machen und das mal so ein bisschen zu beleuchten vielleicht irgendwie. Und dann aber trotzdem natürlich so dieses, ja, so ein bisschen so eine Love Story natürlich auch mit reinzubringen. Aber halt nicht auf so einer schnulzigen sonst was Ebene, sondern halt irgendwie schon ganz cool mal umgesetzt wieder auch. Fand ich den auch echt stark. Ich muss allerdings trotzdem sagen, ich glaube, dass mir der Film von Michel Gondry am besten gefallen hat.
Okay.
Einfach vielleicht auch so als Opener und weil ich da natürlich wahrscheinlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung angegangen bin. Aber ja, sehr, sehr interessantes Ding. War jetzt gerade bei Amazon Prime auch zu gucken. Also für alle, die da vielleicht auch noch was offen haben, da kann man den sich gerade anschauen. Mhm. Und dann komme ich mal zu den Bewertungen. Da steht ja gar nicht so übel. IMDb 7 von 10. Metascore von 63. Und bei Rotten Tomatoes hat er von den Kritikerstimmen 6,4 von 10 und eine 3,6 von 5 von der Audience.
Das geht. Hast du die Letterboxd-Bewertung noch parat?
Warte. Gucke ich gerade einmal nach. Hatte ich gerade tatsächlich nicht rausgesucht.
Macht ja nichts.
Ich Idiot. Upsi.
Aber sag mal, sind diese Segmente alle ungefähr gleich lang? Oder variiert das?
Ich würde sagen, ja. Hm. Also alle so eine knappe, ja, halbe Stunde.
Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob das, wie das filmisch oder wie das für dein Empfinden halt funktioniert, wenn halt mit dem stärksten Segment halt anfängt, so, weil dann flacht das ja danach automatisch ab. Bei Wild Tales, den ich ja hier gesehen habe, dieser spanische mit den Kurzgeschichten, da hast du am Ende wirklich mit dieser Hochzeit, das ist ja, der Film hört ja auch mit so einem Bang, das ist ja eine mega Steigerung, das ist ja am Ende eine richtig krasse Story.
Mhm. Stimmt, macht was aus.
Ja. Und obwohl ich die Bong Joon-ho Storyline fand ich auch super interessant jetzt, von der Erzählung her und die Prämisse finde ich schon.
Ja,
bin ich ist schon halt auch intrigued.
Ist so, würde ich halt persönlich sagen, auf jeden Fall die ruhigste Geschichte. Mhm. Beziehungsweise, was heißt die ruhigste? Aber die erste Geschichte nimmt halt auf jeden Fall nochmal so einen ziemlich krassen, hat so einen ziemlichen Climax auf jeden Fall halt trotzdem ja irgendwie, der dann da halt stattfindet. Und das hat er halt nicht ganz so heftig. Mhm. Und die zweite ist halt, also das ist halt durchgehend Climax so gefühlt. Beziehungsweise sie startet mit dem Climax und fällt dann flacht dann halt eben ab in diesen Gerichts. Translation-Ding da halt.
Okay.
Bei Letterboxd 3,5 von 5 ebenfalls.
3,5 von 5 hast du gegeben. Okay.
Ja.
Okay. Gar nicht mal so einfach.
Ja, so ist das. Wie gesagt, du hast jetzt einen Durchschnittswert genommen, logischerweise.
Ja, ich habe die jetzt nicht alle einzeln bewertet. Hätte ich wahrscheinlich auch machen können, aber ich habe so einen Durchschnittswert jetzt halt irgendwie so nach Pi mal Daumen.
Ja, dann hättest du garantiert gewonnen heute, wenn wir jetzt dreimal hätten raten müssen bei deinem Film.
Stimmt.
Es wäre ein leichtes Advantage gewesen.
Okay, ich muss anfangen. Ich sage 7,5.
Mhm.
Aha.
Jetzt guess.
Ich sag 7.
Aha.
Ja, das da in die Richtung war ich am Schwanken.
Nicht so leicht.
Da hat einer von euch getroffen, und zwar Guess. Also 3,5 von mir auch. Ist eine sehr interessante Seherfahrung. Also vor allem, wie gesagt, wenn man jetzt halt noch gar nichts auch von, also dieses zweite Installment war auf jeden Fall eine Seherfahrung, weil ich noch gar nichts da kannte und irgendwo bin ich interessiert. So französischer Arthouse-Kram ist ja doch teilweise echt nochmal was ganz anderes, also auf einem ganz anderen Level.
Ja, guck dir mal nett an, da können wir noch mal quatschen danach, würde mich mal interessieren. Ja,
aber ich bin auch auf jeden Fall gespannt jetzt.
Sag mal, weißt du denn, wie das zustande kam? Also haben die wirklich nur die Vorgabe Tokio bekommen und dann hat sich jeder so seine Gedanken zugemacht oder weißt du nichts?
Ich habe leider echt keine Ahnung. Das Ding ist auch wirklich, du findest super, super wenig Trivia oder sonst was dazu. Also der Film hat nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Mhm. Der englische Wikipedia-Eintrag ist im Prinzip nur eine kurze Zusammenfassung von dem, ja, was da halt so ist. Und dann gibt es halt irgendwie nur so ein bisschen hier Reception und Music. Und da ist halt auch nur, und das ist halt auch der einzige Trivia-Eintrag bei IMDb, ist halt eben, dass während des zweiten Films halt ein paar, Soundeffekte und halt eben Melodie, Musik von halt Gojira läuft.
Mhm. Okay.
Und das ist alles, was man dazu findet. Wie das Ganze zustande kam, ich habe keine Ahnung.
Naja, aber es könnte ja wirklich gut sein, ne? Weil, also das, was du so beschrieben hast, das sind ja schon auf jeden Fall alles Themen, die man auch irgendwo mit Tokio verbindet. So gerade die Wohnungssituation und der damit verbundene Preis und dann Godzilla ja sowieso und Erdbeben und so. Also
Ist es auch auf jeden Fall alles. Also es hat schon alles thematisch auf jeden Fall irgendwo mit, naja, Tokio oder natürlich auch so Japan und der Gesellschaft halt zu tun. Mhm. Und da finde ich es natürlich dann auch interessant, dass du hier natürlich auch drei Regisseure hast, die ja auch selber gar nichts mit Japan eigentlich großartig zu tun haben. Mhm. Also ich habe jetzt zumindest bei Letterboxd in ein paar Reviews irgendwas gelesen, da haben ein paar Leute auch sowas gelten lassen, da habe ich aber leider keine, naja, also keine Hintergründe zu rausgefunden, oder um das verifizieren zu können, dass Michel Gondry und Leo Carax halt beide vorher auch tatsächlich noch gar nicht irgendwie in Japan irgendwo mal waren oder so. Also irgendwie eine Story dann halt da so machen über Themen, mit denen sie sich vielleicht mal auseinandergesetzt haben, die sie aber selber gar nicht so krass erlebt haben natürlich. Was halt bei Bong Joon-ho nochmal was anderes halt irgendwie war, weil der natürlich vielleicht so eine gewisse Nähe dann nochmal eher da halt irgendwie hat, aber auch er als Südkoreaner natürlich jetzt halt nicht irgendwie so eine Verbindung zu Tokio natürlich halt eigentlich. Und das ist schon irgendwie interessant, wie das dann zu diesem Projekt halt irgendwie kam, aber so hundertprozentig keine Ahnung.
Okay. Hast du bei den Schauspielern irgendwelche bekannten Gesichter entdecken können, oder?
Nee, also wirklich bekannte Gesichter hätte ich jetzt nicht. Der Hauptdarsteller bei Merde ist Denis Lavant. Der hat wohl auch ein paar Sachen schon mit Leo Carax zusammen gemacht dann halt irgendwie. Also auch bei Holy Motors und so mitgespielt und auch schon in seinen ersten Filmen und so. Also der ist wohl einer seiner Stammbesetzung, so mehr oder weniger.
Alright.
Aber sag mal, dieser Leo Carax, ist der Franzose oder Franco-Kanadier?
Der ist tatsächlich Franzose. Das ist halt irgendwie ich glaube, ist ein Künstlername. Alex Christophe Dupont. Aha. Eigentlich.
Okay. Ja. Nee, ich frage nur, weil du ja auch meintest, dass dann das auf Französisch nochmal übersetzt wird.
Ach so.
Im Film. Also ja. Sein Segment schien ja auch auf Französisch zu sein und sowas.
Also das Segment ist halt. Genau, auf allen möglichen Sprachen. Also es wird halt, das, was quasi auf Japanisch oder Englisch dann halt normalerweise da gesprochen werden würde, ist halt für uns dann natürlich halt Deutsch.
Ja.
Es gibt halt auch nur die synchronisierte Fassung jetzt halt bei Prime.
Mhm.
Und dann wird aber, also man hört dann trotzdem auch eben Französisch, was dann halt ins Deutsche übersetzt wird und dann halt eben Französisch, was halt eben in aber dieses Gibberish.
Das meine ich ja, Französisch müsste ja normalerweise gar nicht stattfinden, wenn es in Japan spielt und gegebenenfalls sonst ein englischer Filmmacher wäre.
Also nee, aber der ist Franzose, ja.
Mm. Okay.
Lieber mein Daniel.
I like it, but do not understand it.
But I like it.
Ich höre euer Sampleboard leider gar nicht.
Ach, du hörst es nicht?
Nee.
Wie kommt das?
Hä?
Weiß ich nicht.
Das kann fast nicht sein. Warum hörst du unser Sampleboard nicht?
Ich musste vorhin auch dann so merken, okay, ihr seid leise. Dann läuft bestimmt gerade das Intro.
Was?
Was? Wie krass. Wie kann das denn sein? Das hat man noch nie. Ich drück mal nochmal.
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das auch besser.
I know what you're doing. Just quit it.
Nee.
Hörst nichts, ja? Hä? Nee, das hat man noch nie.
Vielleicht hat das deswegen auch damit zu tun, dass ich gestern nur so schlecht höre zwischendurch. Vielleicht kriege ich irgendwie ein falsches Mikrofon hier über das Video-Gedönse hier.
Ja, strange. Das ist jetzt aber gerade echt ein bisschen.
Mit den Regnern hat es nichts zu tun, oder?
Ach so, warte mal kurz. Das ändern wir jetzt mal on the fly. So. Ja, du hast recht. Das hat aber tatsächlich mit einem scheiß Update von meinem Rechner zu tun. So, jetzt müsstest du eigentlich alles hören. Guess, drück nochmal ein Sample.
Anything else? You're boring the hell off me.
Ah.
Ja.
Jetzt?
Jetzt höre ich Guess auch viel besser, wow.
Ach, du hörst mich jetzt viel besser, okay. Also das ist schön, dass du nach einer Stunde sagst, dass du mich nicht hörst.
Ey, ich habe vorhin die ganze Zeit gesagt, ich habe halt irgendwie so ein Rauschen, wenn du redest. Und dann war es so,
du hast von einem Rauschen gesprochen. Ach, okay.
Du hast meine Rezension.
Ich habe nicht Mikrofon gehört.
Dafür, dass du meine Rezension nicht gehört hast, hast du aber echt gut geraten, muss man dir lassen, ey.
Er hat da knallhart, weil quasi der Eingang für was wir jetzt hier, wie wir uns hier connecten, der war gerade quasi mein MacBook-Mikrofon.
Ach, er hat mich praktisch nur über dein MacBook gehört, genau. Im Hintergrund. Ja. Alter, okay.
Deswegen hat das auch so gerauscht.
Schön, dass du in den 20 Minuten vorgeplänkelt nicht mal gesagt hast.
Ja, das erklärt sich auch, dass du vorhin meintest, es ist halt so. Ja, alles klar.
Ach so.
Ich wollte nicht direkt in die Episode starten mit, ey Leute, irgendwas ist hier technisch.
Lieber am Ende.
Ja. Geil, machen wir da einfach mal zwischendurch.
Ich dachte, wenn Guess nicht irgendwann, also ich dachte mir schon so, okay, bisher hat er noch nicht drauf gedrückt, vielleicht passiert es einfach nicht mehr und wir kommen einfach darüber hinweg.
Ja, nee, aber es ist gut, dass du es gesagt hast. Ja, das hat tatsächlich mit so einer Update-Arie meines Rechners zu tun.
Ja, ja.
Ja, man kennt es.
Liebe bestätigt meine Aversion gegen Updates oder hat einiges wurde zerschossen auf jeden Fall durch die Updates.
Mhm. Aber jetzt ist es hoffentlich gefixt und jetzt sollte Dietz auch wieder alles hören.
Okay, super.
Wunderbar.
Ich habe euch ja auch eben gehört.
Ja. Ne? Aber jetzt hast du Guess endlich mal richtig.
Also vor allem, wenn Guess mich irgendwie gelobt oder halt irgendwie, einfach
das kam an, ja.
Komplimente gemacht hat.
Okay, sehr gut.
Das höre ich immer.
Der wichtigste Part.
Ja, ich habe sowas hier gesagt.
Ich rede nicht mit Teig.
Jetzt hörst du mal unsere besten Samples.
Mhm. Ja.
Oder hier, den hier.
4,5 Sterne von Etienne Gardet sehe ich gerade. Ja, der hat auch Notebook 5 Sterne gegeben. Ich scheiß 4,5 auf
Sterne
seine
von
Meinung.
Antje Wessels.
Ja, danke dafür.
Oh Mann.
Der Rundumschlag.
Ja.
Kennst du die beiden die gesampelten? Schon mal gehört, oder?
Das mit, ich rede nicht mit Teig, hatte ich jetzt schon ein paar Mal bei euch gehört. Das andere wusste ich nicht, dass ihr das habt.
Ja, das haben wir auch.
Ja.
Aber das, nur Dietz haben wir nicht. Warum?
Stimmt.
Weil er nur vernünftige Sachen sagt.
Ah. Und die dürfen wir nicht samplen, oder was?
Doch, aber ist langweilig. Mhm. Ist zu vernünftig.
Ja, das ist immer so Situationskomik, die funktioniert dann halt auch nicht, wenn du das so rausgesampelt
hast. Das stimmt, ja. Das muss man einfach gesehen haben. Nee, ich glaube, Dietz ist richtig auch samplewürdig. Also der hat schon auch das ein oder andere Mal was Lustiges rausgehauen, aber haben wir jetzt vergessen. Dich haben wir jetzt nicht auf dem Board.
Wow.
Ja, sorry.
Ja, nächstes Mal, wenn ich da bin, möchte ich auch ein Sample haben.
Du kriegst das ganze Board nur mit deinen Samples, versprochen.
Oh, das wäre auch was.
Oh, wow.
Next Level Shit.
Okay, hab ich ja wieder was zu tun, schön.
Ja, setzen wir uns mal hier 2 Stunden, bereiten uns erstmal vor.
So delegiert er erstmal die Jobs. Geil.
Und wir sagen dann auch gar nicht live, sondern wir führen dann durch den Podcast nur anhand der Samples. Das ist mal eine Herausforderung,
nur mit
oder?
Samples, ja.
Okay. Die Samples rezensieren praktisch unsere Rezension.
Uff. Wow.
Das wird krass.
Ja, das darfst du dann raussuchen.
Also genug Material, um das halt irgendwie zu machen, habt ihr wahrscheinlich.
Nee, könnte klappen, ja. Es gibt auch diese.
Von euch dann? Ja, wir müssen ja Dietz dann so oft samplen, oder?
Ja, aber es gibt doch zum Beispiel so Songs, die so gesampelt worden sind, also die so nachgesungen worden sind, indem die Filmausschnitte genommen haben und dann immer nur so ein Wort aus dem Film genommen haben und daraus den Song gebastelt haben.
Ja, klar.
So wird das dann bei uns auch. Mhm. Wir machen dann zwar ein Jahr keinen neuen Podcast mehr, weil wir da erstmal beschäftigt sind, aber. Prioritäten und so.
Apropos, ich habe neulich auf irgendeinem Podcatcher gesehen, da wurde mir dann so die Gesamtlauflänge angezeigt von unserem Podcast. Mhm. Und das jetzt mal ohne die Supporter-Episoden, ne, sind halt irgendwie 32 Tage oder fast 33 Tage.
Wow.
Kannst du uns also einen Monat am Stück durchhören?
Wenn ihr irgendwo auf einer einsamen Insel angeschwemmt werdet.
Ein Monat wenigstens unterhalten.
Ihr seid safe, ja.
Nehmt nur Batterien mit für euren Walkman.
Der Walkman, mit dem man irgendeinen Podcast hat.
Der Podcast Walkman. Warte mal, muss ich mir aufschreiben hier, mein Patent.
Schreib mal auf.
Der Podcast Walkman.
Schreib dir auch gleich eine Erinnerung, dass wir uns noch auf Tape aufnehmen müssen. Oh okay. Gott, ey.
Einiges zu tun technisch.
Leute, die noch mit Walkman unterwegs sind.
Könnt ihr dann per Flaschenpost an die Leute auf den einsamen Inseln senden. Mhm.
So sieht's aus. Guter Plan. Na gut.
Alright, kommen wir zu meinem Film. Mhm. Naja, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe mir Green Lantern angeguckt.
Oh, Green Lantern, okay.
Ja,
okay.
Und das sogar freiwillig.
War aber keine Erstsichtung, oder?
Doch.
Ach, das war sogar eine Erstsichtung.
Deswegen, okay. Also
abgefahren.
Guckt man sich den ein zweites Mal an, wenn man den geguckt hat?
Ja, sagen wir mal so, ich habe ihn auf jeden Fall gekauft.
Okay.
Insofern fand ich den gar nicht mal so schlecht.
Mhm.
Also ich gehöre schon mal nicht zu den Hatern, um mal jetzt hier die Fronten zu klären.
Abgefahren.
Ich weiß, dass der runtergemacht wird, aber...
Das hatten wir in letzter Zeit öfter mal, dass wir über Filme sprechen, die generell so verrissen sind, oder zuletzt mit Blade Trinity, ne?
Ja, stimmt.
Wo wir dann beide so ein bisschen von der Fraktion waren, dass der nicht so scheiße ist, wie er gehandelt wird. Aber der Film, Alter, der kommt schon echt insgesamt sehr schlecht weg. Mhm. Das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, aber es ist der Film, wo Ryan Reynolds Blake Lively kennengelernt hat. Und wie das gelaufen ist, das wissen wir ja.
Ja.
Ja, okay, aber du hast ihn gesehen, auch mehrfach oder damals halt im Kino und dir dann gekauft, weil schwer begeistert?
Zweiteres. Okay. Also schwer begeistert würde ich mal Klammern setzen.
Ja, klar.
Weil bei mir landen auch Filme, die 6 Punkte gekriegt haben als Beispiel im Regal. Ich bin ja schon messy, was die Sammlung angeht, aber ja, im Kino gesichtet und ganz gut unterhalten gewesen.
Okay. Dietz, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe den tatsächlich noch gar nicht geguckt.
Naja.
Also, boah, ich glaube, der kam damals auch so in der Zeit raus, wo ich in der Videothek gearbeitet habe. Wann war das?
2011.
Ja, naja, da war ich da gerade und dann hatte ich das auch so mitbekommen. Es waren so ein paar Leute, die das dann halt auch, da war ja auch einer von diesen 3D-Blu-ray-Dingern da damals, dann nur einer von denen. Haben dann, glaube ich, da immer sehr viele Leute halt irgendwie ausgeliehen, aber waren irgendwie nie so das Interesse von mir so da. Und ja, dann hat man ja auch nicht so viel Gutes über den Film gehört und dann war ich so, ach komm, ja, muss, glaube ich, nicht passieren.
Ja.
Ich als großer Superhelden-Fan habe mich dann da mal vorgedrückt.
Ja, ging mir tatsächlich die ganze Zeit genauso, aber jetzt dachte ich mir dann irgendwie, das ist tatsächlich ein Superheldenfilm, der mir noch fehlt. Und es ist ja leider schon auch einer von der größeren Sorte. Also das Ding hat 200 Millionen gekostet. Das war halt echt im Ansatz ein Blockbuster.
Ja, die hatten Ambitionen auf jeden Fall.
Die waren sehr ambitioniert und das hat dann aber aus vielen Gründen nicht so funktioniert. Ja, also die Kinofassung ging 104 Minuten, aber ich habe mir jetzt die längere Fassung angeguckt. Die ist, glaube ich, irgendwie knapp 10 Minuten länger. Und ja, Regisseur Martin Campbell. Der Neuseeländer, dem wir auch ein paar Bond-Filme zu verdanken haben. Hier GoldenEye und Casino Royale waren von dem. Aber auch halt sowas wie Vertical Limit. Also da sind wirklich nicht nur geile Filme gemacht. 35 Credits. Geschrieben haben das Greg Berlanti und Mark Guggenheim, die eine Menge zusammenschreiben. Tatsächlich auch viel in dem Sektor, wo wir neulich auch drüber gesprochen haben, Guess, die ganzen CW-Superhelden-Serien. Also die haben hier viel für Arrow und Supergirl und The Flash geschrieben und so weiter. Und hier Mark Guggenheim hat jetzt auch diese True Lies Serienadaption geschrieben, die mir in letzter Zeit auch immer wieder irgendwie auffällt. Ja, und dann aber noch Michael Green, der Typ, der Blade Runner 2049 und Logan geschrieben hat. Also eigentlich schon in dem Bereich ein großer Name. Aber ja, wir wissen ja, wie das ist mit so großen Filmen. Da haben die Studios dann natürlich auch immer eine Menge mitzusprechen. Und dann hast du hier 3 Autoren und dann halt schon einen actionerprobten Regisseur. Aber ja, da ist dann auch vieles anders gelaufen als ursprünglich geplant. Vor allem, was die Geschichte angeht und was dann so beim Schneiden auf dem Tisch geblieben ist. Okay, mal kurz die Handlung. Also wir befinden uns in, also erstmal wird so ein geheimnisvolles Universum gezeigt, wo es seit Jahrhunderten die sogenannten Green Lantern Corps gibt. Das ist ein Trupp voll mit einzelnen Green Lanterns und jeder hat so ein bisschen einen anderen Ursprung und da wird eben dann aus jedem Bereich wird einer abgestellt, der dann als Green Lantern fungiert und seinen Part des Universums beschützen soll. Und so müssen die eben für Frieden und Gerechtigkeit sorgen. Dann springen wir auf die Erde und sehen da erstmal ein Flashback, wo so ein junger Hal Jordan, der ist der Sohn von so einem krassen Testpiloten und darf dann zugucken, wie sein Vater da irgendwie ein neues Flugzeug durch die Gegend fliegt und dabei fies abstürzt und ums Leben kommt. Und dann springen sie ins Jetzt und wir sehen, Hal Jordan ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ist auch ein ganz wilder und rücksichtsloser Testpilot.
Ach so.
Genau, nee, so weit noch nicht. Aber der ist jetzt eben, hat auch diesen Job und benutzt das natürlich auch so ein bisschen, weil hier der Tod seines Vaters, der spielt natürlich noch eine große Rolle, deswegen haben wir ja auch das Flashback gesehen. Also das ist hier schon alles sehr Schema F und das auch nicht wirklich subtil, sondern ja, das hängt ihm voll nach und deswegen gibt er auch so ein bisschen einen Fick und ist entsprechend rücksichtslos bei seiner Tätigkeit als Testpilot.
Also schön mit so langsamen Kameraschwenks über das Familie, also so das Porträtfoto von dem Vater da noch irgendwo.
Ja, ja, klar, logisch.
Okay, ja, ich muss den Film, glaube ich, gar nicht gucken.
Ja, aber natürlich wird auch erzählt, dass er im Herzen ein ganz guter ist und die Freundin, die er schon zu Kindeszeiten hatte, mit der arbeitet er jetzt auch, weil die ist tatsächlich auch in dem Unternehmen, wo diese Flugzeuge getestet werden, tätig. Und die ist natürlich sein Love Interest. Und das ist die Dame, die von Blake Lively gespielt wird. Also Hal Jordan ist natürlich hier Ryan Reynolds. Ja, und dann gab es in der Vergangenheit, also in diesem Flashback, wird dann noch ein anderer Junge etabliert, der auch ein Freund ist von diesem Trio oder in diesem Trio einer der Freunde ist. Und der ist dann die Figur, die später natürlich zum Antagonisten wird. Ja, das ist Peter Sarsgaard in der Rolle, der spielt hier Hector Hammond und ist in der Figur der Sohn von einem Senator, der von Tim Robbins gespielt wird. Ich finde sowieso, also auch so, was hier an Namen aufgefahren wird, ist wirklich krass. Also auch da wieder, klar, sieht man halt Blockbuster, ne? Ja, und dann wird eben heute wird erzählt, dass er eben wieder irgendwelche wilden Flüge macht mit seinem, als Testpilot und da dann natürlich auch immer gerückt wird von den Leuten, die das finanzieren, weil er halt super rücksichtslos ist, geht es darum, dass da so maschinell gesteuerte Flugzeuge getestet werden sollen und dann wird so ein Combat-Szenario nachgestellt und er hat natürlich voll den Ehrgeiz, diese Maschinen zu besiegen und macht dann da so ein paar Tricks, wo aber eine Menge kaputt geht und das hat dann natürlich den Laden, für den er arbeitet, eine Menge Geld gekostet und dann wird er halt auch erstmal gegroundet und läuft alles nicht so. Parallel dazu sehen wir, wie eben in diesem entfernten Universum bei den Green Lanterns da einiges schief geht und einer abzieht, weil er jetzt für seinen Bereich ein neuer Green Lantern bestimmt werden muss. Und dann fliegt er da runter. Das ist übrigens Tamara Morrison, der den spielt. Ja, auch ordentlich in Make-up, weil der natürlich eben einen da aus dem entfernten Universum spielt. Ja, und der stürzt dann mehr oder weniger halb sterbend auf der Erde ab, wird von Hal Jordan gefunden, beziehungsweise der Ring, den der Typ, der abgestürzt ist, hat, der sucht sich dann erstmal den neuen. Der flutscht dann in Hal Jordan rein, diese grüne Energie, der rumschwirrt. Mhm. Und so wird er dann zu der Absturzstelle gebracht. Das leider auch eben schon in der Sequenz, wo man auf jeden Fall schon mal die CGI in Frage stellen könnte. Also auch für 2011 gibt da wirklich schon ein paar Sequenzen, die echt gar nicht gut aussehen. Aber es ist halt auch alles wahnsinnig kindgerecht gemacht. Und ich glaube, das ist somit das größte Problem, was der Film hat. Naja, jedenfalls wird er dann zu dieser Absturzstelle gebeamt, kriegt da den Ring, wird zum neuen Green Lantern, kriegt aber zu wenig Informationen, sodass er am Anfang dann mit dieser Laterne und dem Ring bewaffnet zu Hause erstmal ausprobieren muss, wie er jetzt überhaupt zum Superhelden wird und wie er dem nachgehen kann, was der Typ ihm da eben noch gesteckt hat, von wegen, dass er jetzt das Universum beschützen muss. Und das ist tatsächlich eine recht witzige Passage, weil er dann halt so die üblichen Superheldensprüche ausprobiert, ne, hat dann diesen Ring übergestreift und steht dann vor dieser Laterne und schreit irgendwas to infinity and beyond oder was sagt er bei The Power of Grayskull? Das fand ich auch sehr geil. Mhm. Also ja, probiert er halt so ein paar Sachen aus und deswegen gibt es da natürlich auch so eine kleine Trainingsmontage, wenn du so willst, weil irgendwann rafft er das natürlich und dann geht's wieder ab ins zum anderen Teil des Universums, wo er dann erstmal ausgebildet werden soll. Und das ist auch so krass, ne? Da hast du dann eben welche von den anderen Green Lanterns und dann sind da halt einfach Leute wie Geoffrey Rush und Michael Clark Duncan und so, die diese animierten Charaktere sprechen. Deswegen ist Line-Up hier ist echt krass. Und da einer der wichtigen Green Lanterns auch noch so ein bisschen da, der das Sagen hat, der wird von Mark Strong gespielt. Dann ist auf der Erde einer der Geeks in dem Labor, die diese ganzen Testflüge machen, ist Taika Waititi.
Okay.
Dann wird die Waller, die hier ja auch schon etabliert wird, wird hier noch von Angela Bassett gespielt.
Das ist ein gutes Line-Up.
Clancy Browns Stimme ist auch noch zu hören, weil der spricht hier sowas wie den Antagonisten. Ja, weil eben da so die Bedrohung, die dann natürlich auftaucht, weil natürlich muss er ja dann auch gleich den Job ausüben als Beschützer der Erde und des Universums. Und da gibt es eben irgendwas aus dem All, sieht aus wie eine riesen Staubwolke, stürzt dann auf die Erde zu und wird halt durch Angst geschürt und kriegt Energie durch die Angst der Leute und deswegen muss er sich natürlich seiner Angst stellen und mit der puren Willenskraft, über die halt diese ganze Green Lantern-Nummer sowieso funktioniert, kann er dann bestehen. Und das ist halt, finde ich, sowieso auch so ein bisschen das Problem und Green Lantern habe ich natürlich nie sonderlich angemacht, weil ich finde diese ganze Nummer mit der harten Ring und dann über seine Willenskraft kreiert er dann über den Ring irgendwie Sachen, um sich damit zu verteidigen. Das hat ja eigentlich übelstes Potenzial, aber ist gleichzeitig halt auch irgendwo witzlos, weil der könnte sich natürlich auch einfach immer was vorstellen, was das Ding halt einfach auf einen Schlag platt macht und dann hättest du gar keinen großen Kampf, weißt du? Also mal angenommen, da kommt ein Typ angerannt so und ich stelle mir halt vor, wie ein Haus auf den drauf fällt, dann ist das Thema durch so und dann brauchst du nicht weiter erzählen, aber dann hast du natürlich auch keinen Film. Aber so finde ich es halt ein Stück weit affig, dass der dann, und das ist wieder das Kindgerechte, du hast hier ein Szenario, wo es so mehr oder weniger zum ersten Mal öffentlich zum Einsatz kommt, seine Funktion als Green Lantern, und da droht dann ein Helikopter abzustürzen und der fängt den halt auf, indem der so eine wie für Kinder diese Autorennbahn bastelt mit, oder halt ne, entstehen lässt durch seinen grünen Ring.
Okay.
Und dann rutscht der also wird der Helikopter quasi auf so ein wie so ein Auto gesetzt, das dann auf dieser Rennbahn durch die Gegend fährt und so langsam auf den Boden kommt, weißt du? Wo ich halt auch denke, es hätte 1000 geilere und einfachere Sachen gegeben. So, warum das? Aber ja, das ist dann eben für mich so ein bisschen das Kindgerechte und ist halt irgendwie alles ein bisschen harmlos und sieht dabei halt leider auch nicht immer geil aus. Es geht halt wirklich mit seinem Kostüm los. Also die haben sich halt für ein CGI-Kostüm entschieden, ne? Das heißt, der hat halt dann wie einfach so eine grüne Haut, also wie so eine zweite Haut, das ist dann halt so ein super enger Anzug, der halt komplett CGI ist, plus so eine lächerliche mini-grüne CGI-Maske.
Das ist auch CGI?
Ja, ja, ja. Die entsteht halt, wenn er, also weil der Ring entdeckt halt, ob er gerade jetzt erkannt werden darf oder nicht und schwupps hat er die grüne Maske. Und das ist auch das wirklich Schöne ist, weil dann in dieser Helikoptersituation muss er natürlich dann auch seinen Love Interest Carol retten aus der Situation, bringt die dann in Sicherheit und geht dann später nochmal zu ihr hin, wo er dann eben auch vor ihr schwebt in seinem grünen Anzug mit diesem grünen Maskending auf den Augen und sie ihn halt erkennt.
Mhm.
Und er total schockiert ist. So, was, hallo, ich habe doch eine Maske und so. Und Blake Lively hat da einen Satz angeblich improvisiert, aber den fand ich halt sehr nett, weil es so auf den Punkt bringt, wie lächerlich und oder wie sehr oft das einfach völlig lächerlich ist, wie angeblich die Leute nicht mehr wiederzuerkennen sind, weil sie eine Brille anhaben, weißt du?
Klar kennt er.
Ja. Ja. Und dann sagt sie halt so, hey, ich habe dich nackt gesehen, glaubst du allen Ernstes, ich erkenne dich jetzt nicht wieder, weil du deine Wangenknochen irgendwie versteckst. Und das ist halt, also hat sie improvisiert in dem Moment, finde ich aber echt einen legitimen Punkt. Und ja, weil sie ihn halt eben recht schnell wiedererkennt. Ja, und er war so, hey, was, ich bin aber im Kostüm, wie kann das sein? Naja. Also es ist schon alles echt ziemlich lächerlich und
okay.
Wirklich weit entfernt von einem geilen Film. Aber er ist tatsächlich recht kurzweilig, obwohl das fast 2 Stunden geht. Und die CGI ist nicht nur schlecht und tatsächlich finde ich auch Peter Sarsgaard irgendwie cool. Auch wenn, also weil er ne, bedient sich dann dieser Angst und wird dadurch dann auch super kräftig und irgendwann wächst ihm so sein Kopf zu so einem übelsten Geschwülst und ist er da echt mit so einem riesen Kopf unterwegs. Und das ist aber tatsächlich ganz geil gemacht, finde ich. Das ist eine, also überwiegend Prosthetics, außer so ein paar Verwandlungsmomente sind dann CGI. Mhm. Aber auch da, ne, ich habe nun wirklich schon beschissenere Bösewichte als jetzt Peter Sarsgaard gesehen, der im Grunde nicht der Oberbösewicht ist, weil das ja diese dämliche Wolke ist. Die wiederum ist völlig bescheuert und überflüssig, finde ich. Ja, die brauchst du halt so für seine Reise, weil natürlich sah das hier auch danach aus, also da haben die das so aufgezogen, dass das potenziell weitergehen kann. Und deswegen ist das so für seine Heldenreise natürlich klar, dass sie das so machen wollten, ne? Dass er halt erst diese Angst besiegen muss, um dann mit freiem Willen unterwegs sein zu können und bla.
Ja.
Die ganze Nummer. Aber es ist halt, es tut dem Film nicht wirklich gut. Also Peter Sarsgaard als Bösewicht hätte für mich komplett ausgereicht. Weil er macht das tatsächlich echt ganz gut, finde ich. Und wie gesagt, ich habe das wirklich schon in vielen Superheldenfilmen deutlich schlechtere Bösewichte gesehen, die, wo die Motivation und auch so das, was sie gemacht haben, völlig bescheuert war. Und das geht hier alles. Ja, und ich meine, wenn man sich überlegt, dass die wollten, dass Quentin Tarantino hier Regie führt.
Oha.
Gab es dann doch echt größere Ambitionen. Also das standen ein paar Namen auf dem Zettel. Ne? Die haben sich auch an Zack Snyder dann irgendwann gewandt. Der hat es dann aber abgelehnt, um Watchmen zu drehen. Da sind wir ihm wahrscheinlich recht dankbar, dass der nicht stattdessen Green Lantern gemacht hat. Mhm. Außerdem hat er im Nachgang dann ja sowas wie das DCU gestartet mit Man of Steel.
Ja, eben.
Ja, und natürlich auch David S. Goyer, weil der hat halt zu dem Zeitpunkt der hatte einen ganz guten Run, ne? Also jetzt nicht mit Blade Trinity, aber der hat ja unmittelbar danach dann Batman Begins gemacht. Mhm. Und das war sein Drehbuch und da waren natürlich eine Menge Leute schwer beeindruckt. Allen voran das Studio und Warner Brothers hatte halt Bock, dass der dann auch hier Green Lantern macht. Und dann haben sie ihm Green Lantern oder Flash angeboten und er hat sich für Flash entschieden. Und das hat ja noch Jahre gedauert. Und ich meine,
Serie oder was
dann? Nee, für den Film.
Da gab es einen Film?
Noch nicht. Also, beziehungsweise, okay. das ist ja das nächste. Ezra Miller ist ja gerade so aktuell das Problemkind Hollywoods.
Okay, ja.
Oder eins der vielen.
Eins der vielen, ja.
Aber wie bescheuert der sich gerade verhält, Alter. Ich meine, da haben sie doch auch schon eine Menge gedreht, wenn nicht komplett abgedreht oder was. Aber das ist doch das nächste Ding, was völlig auf der Kippe steht, weil der Typ sich verhält wie die Axt im Wald.
Ja.
Naja, wie auch immer. Also hier standen ein paar große Regisseure auf dem Wunschzettel, weil der Film sollte ursprünglich diese ganze Justice League-Nummer eigentlich starten. Deswegen sollte es hier auch im Ursprung noch ein Superman-Cameo geben. Mhm. Das haben sie dann wieder gelassen, weil eben wollten dann den Fokus nicht von Green Lantern weglenken. Und ich meine, danach gab es ja sowieso gleich Man of Steel. Und das war auf jeden Fall der bessere Film, wie ich finde. Und die Besetzung von Ryan Reynolds ist ja auch so eine Sache gewesen, weil Riesenproblem. Der Regisseur, der es dann geworden ist, ne, Martin Campbell, der hatte ganz andere Pläne. Der wollte unbedingt Bradley Cooper. Und es gab auch Screentests mit Bradley Cooper. Also die haben sowieso ein paar Leute haben die getestet. Aber die Studios waren nicht bereit, Bradley Cooper ein Angebot zu machen. Und da war der Regisseur recht pissig. Erst recht, weil er nicht für Ryan Reynolds war. Und der wurde es dann aber. Das haben halt die Studios entschieden. Und er hat es halt fett an ihm ausgelassen und die hatten halt am Set wohl echt eine Menge Stress, so weil er den halt andauernd irgendwie 1000 Takes von irgendwas hat machen lassen. Und das hat halt zu einer sehr unangenehmen Arbeitsatmosphäre geführt und Ryan Reynolds hat ja danach auch öffentlich diesen Film gehasst. Und ich meine, im ersten Deadpool gibt es ja schon eine Referenz dahingehend, wie Ryan Reynolds Green Lantern findet und im zweiten geht es ja sogar so weit, dass es diesen Moment gibt, wo er kurz in der Zeit zurückreist und da sitzt der jüngere Ryan Reynolds mit dem Drehbuch zu Green Lantern und er schießt ihm ja einfach in den Kopf.
Stimmt, da war ja was.
Ja, also er hat wirklich beide Deadpool-Teile genutzt, um diesen Film zu dissen. Der war nicht happy damit. Aber das kann ich mir halt vorstellen, wenn das auch so ein Geficke war dann mit dem Regisseur, das muss ja auch überhaupt keinen Spaß machen und dann wird es in der Kritik so hart verrissen, dann finden die Leute die CGI scheiße, dann ist er finanziell überhaupt nicht erfolgreich, also der hat allen Grund, diesen Film zu hassen. Logisch.
Aber er hat seine Frau gefunden.
Na, also das ist wahrscheinlich das Positivste für ihn bei der Nummer und so gesehen ist er wahrscheinlich schon froh, dass er den gemacht hat. Mhm. Ja, stimmt, da saß ja die Blake wahrscheinlich zu Hause, als sie sich Deadpool 2 angeguckt haben, hat gesagt, ja, jetzt Moment mal, dir ist schon klar, dass du mich nicht kennengelernt hättest, wenn du Green Lantern nicht gemacht hättest, ne? Was soll der Scheiß? Nimm die Szene aus diesem Film. Ja. Ja, aber die haben sich natürlich schon noch so ein paar andere übliche Verdächtige dann angeguckt, eben neben Bradley Cooper, Sam Worthington und Chris Pine waren halt echt noch im Gespräch. Mhm. Und was sehr witzig war, für wen sich die Studios aber so überhaupt nicht interessiert haben, der aber selber sich wohl echt ins Zeug gelegt hat und öffentlich für die Rolle geworben hat, war Brian Austin Green.
Okay.
Der wollte unbedingt Hal Jordan spielen. Ja, und Justin Timberlake, Jared Leto haben sie auch noch getestet und geworden ist es dann eben Ryan Reynolds. Tja, das wäre was geworden, ey. Quentin Tarantino führt Regie bei Green Lantern.
Dann hätte ich ihn schon geguckt, glaube ich.
Siehst du?
Vollständigkeitshalber.
Ja.
Tarantino-Filmografie zuzumachen.
Ja.
Und es war bei dem Budget natürlich ein Flop, weil der hat zwar die 200 Millionen wieder reingeholt, der knappe 220 an den Kinokassen weltweit gemacht. Dann kam allein in den USA über Blu-ray-Verkäufe nochmal fast 46 Millionen dazu. Was jetzt natürlich nicht schlecht ist, aber der Film war unterm Strich, was habe ich gelesen, also allein durch die Kinorechnung sind den, glaube ich, 75 Millionen flöten gegangen.
Hui.
Deswegen, das ist halt mit Marketing und allem immer eine beschissene Rechnung. Da muss so ein 200-Millionen-Film muss halt echt 500 Millionen aufwärts machen, dass das sich ansatzweise lohnt. Ja, und das war es nun wirklich nicht. Und ist ja eben, wird ja von vielen echt gerne als vergessbar bezeichnet, Green Lantern. Weil es ist wirklich kein geiler Film. Ich finde trotzdem, muss ich so ansatzweise eine Lanze dafür brechen, weil ich weiß nicht, ob ich da bin, wo du bist, aber ich finde, es gibt wirklich Schlimmeres. So. Hast du mal geguckt, wo du gelandet bist? Nämlich?
Ich habe zweimal hingeguckt, aber es scheint so gewesen zu sein.
9 Punkte von Guess.
Nee, aber geht in die Richtung. Erstens mal, der Film lief in der Sneak Preview. Das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Und die Ansprüche bei der Sneak Preview sind ja schon immer relativ niedrig,
okay,
weil wir hören uns da, wir gucken uns da irgendwelche deutschen Filme an, wo Oli P. dann schwanger ist und dieser Film wird nie wieder gesehen nach dieser Sneak Preview.
Was?
Ja.
Gut, ist jetzt bei einem 200-Millionen-Film, kann man schon davon ausgehen, dass den auch noch ein paar andere Leute zu Gesicht
bekommen. Und dass da so ein 200-Millionen-Dollar-Film, da Millionen-Film jetzt irgendwie in der Sneak Preview läuft für 6 Euro, da bin ich schon mal sehr versöhnlich. Und ich fand den gut.
Was heißt das denn in Punkten?
Hier steht, die Sneak kann sich sehen lassen. Das aktuellste der 400 Superhelden-Debüts, die 2011 das Licht der Leinwand erblickten, mit einigem Humor aufgelockertes Special-Effekt-Gewitter mit Science-Fiction-Elementen, das seinesgleichen sucht. 8 von 10 Maverick-Referenzen. Ich habe 8 Punkte gegeben. Und dann gehe ich auf Letterboxd und sehe diese Lawine an 1 Sterne und 1,5-Sterne-Bewertung von meiner kompletten Community.
Guess ist hier bei 8 Punkten.
Und ich stehe mit 4 Sternen bei Letterboxd drin, weil das ist tatsächlich meine einzige Sichtung. Und ich weiß nicht, ob ich den nochmal neu sichten muss oder so, aber ich fand den gut.
Wenn du jemals zu den 4 Punkten Stellung beziehen möchtest, musst du den auf jeden Fall nochmal gucken, Alter. Weil das,
also, und wir reden von 4 von 5 Punkten, ja, mal wieder. Also es sind nicht 4 von 10, Freunde.
Ja. Ja, der hat auf Letterboxd im Schnitt eine 1,7.
Ja, ist unfassbar. Ja, ich sehe gerade 20 Leute.
1,7, Alter.
Anderthalb von Jan, 2 von Dennis, Spice Girls Dennis, wohlgemerkt.
Mhm.
Ja, ich 4.
Das ist herrlich, Alter.
Aber
nicht schlecht.
Plot-Twist hier.
Das spielt halt auch eine Menge rein. Ich bin halt wirklich damals Fan
Vielleicht hast du die Tarantino-Version gesehen.
Vielleicht, ja. Ich bin halt Fan von den Comics damals gewesen. Ich habe da tatsächlich Green Lantern, habe ich voll gerne gelesen.
Echt, den mochtest du?
Ich mochte das voll mit diesem Ring und so hin und her, dass er da die verrücktesten Sachen da irgendwie mit diesem Ring gemacht hat. Und das ist halt, dass er eben da so eine Autobahn macht, damit dieser Hubschrauber da landet. Das ist doch voll
aber
cool.
Aber das ist halt das Ding. Ich musste stellenweise so ein bisschen an Condorman und sowas denken, weil ich mir dachte, ja, da als 8-Jähriger hätte ich das unter Umständen gefeiert.
Im Herzen bin ich vielleicht ein 8-Jähriger.
Ja.
Ich habe ja auch den Animationsfilm hier gebracht, First Flight, Green Lantern. Habe ich ja hier in dem Podcast drüber geredet. Der hat ja von mir auch schon 7 Punkte gekriegt. Und das ist schon nicht der beste Animationsfilm aus dem DC-Universum, den ich gesehen habe. Also irgendwie kann ich mit diesem Superhelden was anfangen. Und ich hatte Spaß bei dem Film. Offensichtlich.
Okay. Ja, du, also wie gesagt, der hat eine Kurzweiligkeit, die ich auf jeden Fall zu schätzen weiß. Und ich mag viele der beteiligten Leute. Aber also auch hier, so das ist halt schon auch für Ryan Reynolds Verhältnisse eine wahnsinnig glatt gebügelte Version, wenn man jetzt natürlich die anderen Figuren so kennt.
Ja.
Und natürlich ist Deadpool da das andere Extrem.
Ja, klar.
Ja, aber das ist ja auch erst danach so richtig passiert, oder?
Ja, also,
das war ja auch erst mit Deadpool, dass er dann halt angefangen hat, eben auch diese Rollen zu spielen, die er jetzt dann nur noch spielt. Aber vorher war er ja auch so.
Na, das ist aber das Ding. Typ, ich hab mir neulich erst Blade Trinity angeguckt. Und
stimmt, das spielt,
da spielt er nämlich auch mit.
Ja.
Und das, was er da macht, ist super nah an Deadpool tatsächlich. Weil kloppt er, da haut er die ganze Zeit solche Sprüche raus. Und das halt mit Action kombiniert und so, das hat auf jeden Fall Deadpool-Vibes, seine Rolle in Blade Trinity. Und das ist jetzt, Green Lantern ist dann schon danach eine ganze Ecke. Und es geht auf jeden Fall schon, das ist halt die familienfreundlichste Version überhaupt, was man aus so einem Superhelden machen kann, finde ich. Ja.
Ja, ja. Also.
Weißt du, so sein einziger Makel ist ja auch im Grunde der, dass er halt immer noch traumatisiert ist von, ich habe meinem Vater beim Explodieren zugeguckt.
Ja, das ist jetzt nicht der roughste Superheldenfilm, ohne Fragen. Der hat jetzt nicht viele Ecken und Kanten, sondern ist schon, ist schon sehr jugendgerecht und so und glatt.
Ja.
Da stimme ich dir zu.
Ja, aber eben, also man kann den machen, es ist nicht geil.
Oh ja.
So, das ist so mein Fazit.
Mhm.
Ja. Dann sage ich mal was zu den anderen Punkten. Die sind nämlich, wie gesagt, ziemlich durchwachsen. Es, auf IMDb sieht so aus, 5,5. Und Metascore ist bei 39. Das ist auch schon rot. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 4,6 von 10. Vom Publikum 3,1 von 5. Und Letterboxd, ja, besagte 1,7.
Aber ich habe diesen Durchschnitt auf jeden Fall sehr oben
auf
gehalten.
Auf jeden Fall. Normalerweise durchschnittlich 1,5, durch Guest-Bewertung ja. 1,7.
Okay, krass.
Ja.
Wenn du
wie
so durchscrollst, wenn du so
hier bei 8 Punkten bist,
das
Alter.
Das ist lustig. Wenn du durch die ganzen Reviews durchscrollst, siehst du so 1 Stern, 1,5 Stern, 1,5 Stern. Ja. Und dann kommt ein Typ aus Berlin, der 4 Sterne gegeben hat.
Ja, wenn du einfach mal nach Beste zu Schlechteste sortierst, bist du ganz oben.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Der einzige Mensch, der mehr hat, also der irgendwie 4 gegeben hat.
Also das kann ich euch auf jeden Fall verraten, bei 8 bin ich nicht.
Ja, ja, gut. Oh. Das ist aber ein toller Tipp.
Großzügig, oder?
Das ist ein sehr großzügiger Tipp von
dachte
mir.
Ich, heute bin ich mal spendabel. Hau ich einen richtig geilen Tipp raus.
Großzügig wie ich bin, lasse ich Dietz einfach vorlegen.
Du bist aber dran, Guess.
Oh, aber nein, trotzdem, wenn er will, wenn du willst, kannst du vorlegen.
Nein, Dietz, lass ihn nicht auf den Scheiß ein.
Nee, mach mal.
Guess, Alter.
4,5.
Ach, witzig, ey.
Ich sag 4,5.
4,5 von Guess, okay.
Ja, da war ich auch so um den Dreh. Ich gehe noch ein bisschen runter. Ich sag 4.
Ich bin sogar noch bei 5 gelandet.
Oha.
Bei 5 gelandet.
Er hat noch eine 5 gegeben.
Ja. Gerade noch 5 Punkte für Green Lantern, aber wie gesagt, das auch nur, weil es halt wirklich recht kurzweilig ist und man kann sich's angucken, aber Alter, 8 Punkte ist hart, ey.
Der schmeidige 3-Punkte Unterschied zwischen uns. Ich hatte Spaß.
Ja, ja.
Team Green Lantern.
Aber das Ding ist jetzt so ein 5-Sterne-Film. Ne? Das ist für mich halt auch wieder so ein Film, wo ich gar kein großes Interesse habe, den zu gucken.
Ja, weißt du,
wenn der jetzt so 1,5 oder 2 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, gucke ich mir an, alleine weil er kacke ist.
Ja.
Aber das ist halt wirklich, wie du ja auch schon eigentlich sagtest, also dementsprechend war ich auch schon fast so eigentlich Richtung 5, aber es ist halt so ein Durchschnittsding, was du halt einfach schnell wieder vergisst.
Ja, Moment
es
mal,
es ist Dietz. Vollkommen belanglos, nee. Wirklich.
Ja, Leto, für dich nicht, Guess.
Hast du mir nicht zugehört? Das ist ein Special-Effekt-Gewitter, was seinesgleichen sucht.
Ja.
Was hast du daran nicht verstanden?
Ja, tut mir leid. Ja. Ich glaube, ich kann mit den anderen 98% im Internet vielleicht eher...
Alle Kommerz.
Ja, ja.
Dann geh doch zum Mainstream.
Ja.
Ja.
Und Guess feiert die Staubwolke in Form von Clancy Brown.
Ey, Jordan Peele hat abgeguckt. Die Staubwolke ist nämlich ein Foreshadowing für Nope, also 100%.
Ah.
Die gab's schon. An die kann ich mich nicht mehr erinnern, dass die Staubwolke der Antagonist war.
Das weiß nee, aber.
So gut war der.
Aber Dietz, da hast du vollkommen recht. Also, das sagt Manu von den Filmfressen ja auch immer wieder, dass das Schlimmste, was im Film passieren kann, dass der so in der absoluten Belanglosigkeit versinkt. Mit Durchschnitt halt von allen Seiten, ja.
Ja, finde ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich bei Letterboxd so durchgucke, die Filme, denen ich 2,5 gegeben habe, sind für mich schlechter eigentlich als die Filme, denen ich 1,5 gegeben habe. Weil. Die waren so schlecht, dass ich mich daran erinnere und dass ich sie vielleicht dann halt auch irgendwie aus dem Entertainment-Faktor nochmal geguckt habe. Aber so ein 2,5-Sterne-Film, den gucke ich mir nicht nochmal an.
Ja. Ah, ist es. Ja. True that.
Das stimmt.
Okay, ja gut, so viel zu Green Lantern. Habe ich das auch mal hinter mich gebracht? Ja, gestern wird es ja wirklich Zeit für eine Zweitsichtung.
Ja, ich... Legt meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass das bei den 4 Sternen bleibt bei der Zweitsichtung, sondern vielleicht revidiere ich das nochmal. Ohne die Euphorie von der Sneak Preview und von der Kinoleinwand. Mal gucken, vielleicht sieht das anders aus. Aber ich habe ein bisschen, das hatten wir ja schon mal. Wir haben ja beide schon so ein kleines Herz für Popcorn-Entertainment-Filme und ich habe hier auch nicht viel mehr erwartet als Berieselung und die habe ich offensichtlich bekommen. Okay.
Die seinesgleichen sucht.
Ja.
Ja, ja.
Special Effects wird das seinesgleichen sucht. Also. Ich, wie gesagt, ich habe selber gerade meine Bewertung aufgerufen und dachte so, okay, warte, ich gucke nochmal bei Letterboxd. Okay, ja, 4 Sterne. Ich so, okay. Sehe ich wohl anders.
Wenn du wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest zu dem Guest, der das 2011 geschrieben hat, dann
ich würde mir in den Kopf schießen, ja.
Okay, ich wollte jetzt sagen, vielleicht eine Backpfeife geben, aber gut, klar.
Geht also beides. Ja, stimmt. Wenn ich mir den Kopf schieße, gibt es diesen Podcast vielleicht nicht. Dann verändern wir das Universum. Du, aber ich meine, ich lande hier ja noch nicht mal bei Zeitverschwendung. Ich will ja einräumen, fünf, ja, dass Leute dem irgendwie was abgewinnen können, aber ich fand's dünn.
Ja. Aber es sind da mehrere Faktoren. Wie gesagt, ich mochte die Comics auch damals. Das hilft natürlich.
Ja, das verstehe ich schon nicht, ja.
Alright.
So, jetzt kommen wir zu unserem gemeinsamen Projekt.
Ja, wir haben ein gemeinsames Projekt. Macht natürlich voll Sinn, ja. Jan, der alte Ryan Gosling-Fanboy, dass der Blade Runner sich mit uns besprechen will. Hoffi, der sich hier als Pädagogik-Experte verkauft hat, wollte den Bibi und Tina-Film mit uns sezieren. Und Dietz, der Soziopath von Ja, hier Filme. Das ist natürlich klar, dass sich so ein Gorefest aus den 80ern aussucht. Also es passt wie die Faust aufs Auge.
Also, ja klar. Ja, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann...
Es ist so geil. Hoffi hat live on air versucht, dieses Image abzulegen und deinen Gerüchten zum Trotz irgendwie darzustellen, dass er nicht der Pädagogik-Experte ist, nur weil er da mal ansatzweise was in die Richtung gemacht hat.
Du bist jetzt hier der Anwalt von Hoffmeister, oder was?
Ich find's nur so krass, er wie du einfach drauf scheißt, dass er noch versucht, das richtig zu stellen und für dich ist es einfach gesetzt. Hoffi ist Pädagogik-Experte.
Er kann das gerne revidieren, wenn er beim nächsten Mal dann wieder bei uns ist.
Noch schon wieder? Wie oft muss er das denn revidieren?
Ja, immer wieder, wenn ich das wieder revidiere.
Okay, gut. So, und Dietz ist jetzt der Soziopath.
Dietz und du, ihr habt da so ein paar ähnliche Züge auf jeden Fall.
Ah ja?
Ich werde ja von den anderen auch immer dafür, ja, also ich kriege ja auch immer mein Fett weg dafür, dass ich halt immer sage, ja, hier, House Egg Jack Build. Ich so, ja, fand ich jetzt gar nicht so störend, so verstörend, diese Szene. Und die sitzen da so, was, wie kannst du das nicht
schlimm? Du bist ein Soziopath.
Ja, das war...
Die beiden sind immer sehr empört, wenn Dietz da Freude hat an zerfleischten Körpern und zerfetzten Organen. Ja.
Die schätzen diese Kunstform einfach nicht so wie ich.
Ah, okay.
Das stimmt. Bei The Sadness war das doch auch so, dass sie nicht nachvollziehen könnten, dass du da in die Hände klatscht und dass du dich so freust im Kino. Wenn da irgendwelche. War das nicht bei The Sadness?
Nee, den hat Hoffi doch auch ganz gut gefunden. Aber ja, also.
Also grundsätzlich, dass du da so gefeiert hast, wenn da irgendwelche Köpfe abgerissen werden und die beiden sagen so: Was ist denn mit dir los?
Ja, und das stimmt dann doch ja sogar nicht. Bei The Sadness fast schon sage, dass mir der Film an einigen Stellen schon fast nicht explizit genug war.
Das war's, glaube ich, ja, genau. Das ist natürlich skandalös. Ja, aber
was soll man denn sonst an der Reaktion an den Tag legen, wenn man das nicht feiert? Also soll man
Empörung.
Man soll es schlimm finden, oder was?
Ja, Empörung. Anscheinend. Für so viel Gewalt. Ekel.
Aha. Warum gucke ich mir dann so einen Film an?
Weil man denkt, dass der nicht so brutal ist.
Mhm. Okay, ja, bin ich mal gespannt, wie wir die Kurve kriegen zu dem Film jetzt.
Ja.
Weil das ist ja schon, finde ich, so der größte Schauwert, den der zu bieten hat.
Naja gut, hier sitzt ja kein Jan und kein Hoffi, insofern sind ja schon mal, und zwei Soziopathen neben mir, also insofern, das sollte passen, weil du bist ja auch derjenige, der bei Fantasy Filmfest bei den brutalsten Szenen irgendwie so
Ja, gut. Ja, nächstes Mal Fantasy Filmfest komme ich mit, dann sitze ich da mit Lee zusammen im Kino und freue mich darüber, wenn Leuten die Köpfe abgerissen werden.
Ja, ich denke das auch so. Ja, Lee ist halt so bei den krassen Filmen, sagt er so, ja okay, wurde ihm halt die Haut abgezogen, ja gut.
Ja!
Und ich so, okay.
Ja, also ich finde es schon lustig meistens.
Ja, ich weiß. Deswegen okay. Auf jeden Fall.
Ey, endlich mal jemand, der mich versteht.
Voll. Ja, klar.
Da sind wir wieder bei diesem an die einsame Insel angespült werden Szenario. Bitte nicht mit Lee auf dieser einsamen Insel. Das wäre, glaube ich, eine düstere Zukunft für mich.
Naja, aber weißt du, das hat ja auch eine gewisse Unberechenbarkeit dann. Und das macht es spannend.
Ohne Frage, ja. Also da seid ihr beide schon aus einem Holz geschnitzt.
Schön. Ja, gucken wir mal, wie das bei dem Film funktioniert hat.
Ja, wir reden über The Beyond. Oder die Geisterstadt der Zombies. Oder über dem Jenseits.
Ja.
So, das klingt alles wie John Sinclair. John Sinclair Romane, Alter. Ja. Jeder Titel.
Also, das ist allgemein bei den ganzen, ja, weiß ich nicht, so italienischen oder sonst was halt auch irgendwie Horror, Giallo und sonst was Filmen halt irgendwie aus der Zeit. Diese deutschen Titel davon sind alle so katastrophal.
Die sind krass, aber es hat doch ein bisschen so was Charmantes, so diese 70er-Jahre-Titel, die dann so irgendwie, wenn es Argento so vier Fliegen auf grauen Samt, das klingt ja schon so ein bisschen...
Ja, das hat ja eine gewisse Poetik, aber die Dinger, das hat halt eher sowas von Bahnhofskino, finde ich.
Ja, stimmt schon.
Die Titel.
Würdest du dich am italienischen Titel mal probieren?
Na, der heißt ja so viel wie, du wirst im Terror oder halt im Schrecken, Grauen, whatever leben.
Mhm.
Ausrufezeichen und dann Laldila ist doch das Jenseits, oder nicht? Das frage ich dich eigentlich.
Ja, ja, ja. Fragst mich. Ja, ich kann gerade mal parlare italiano und pagare prego. Reicht.
Ja, aber irgendwie sowas, das hatte ich auch gelesen. Also es ist irgendwie so, dass...
Ja, das Jenseits.
Genau, das Jenseits.
Naja.
Deswegen, ja, du wirst im Terror leben, das Jenseits, whatever. Also ist ja alles irgendwo auch in den anderen Titeln, ne?
Mhm.
Ist, wobei, jetzt könnte man auch bei Über dem Jenseits schon wieder sagen, ist das ein Spoiler? Wobei, das wird ja auch relativ zu Beginn etabliert.
Ja.
Ja. Wer will erzählen, was hier geht? Dietz, hast du Bock?
Okay, ich habe mich zwar nicht darauf vorbereitet, aber es ist ja im Prinzip recht schnell abgebrochen eigentlich.
Glaube ich auch, ja.
Mhm.
Ist
auch lustig, weil das ist ja der Auftragsfilm von Dennis. Und mit wem reden wir über diesen Film? Mit Dennis.
Mensch.
Von Dennis mit Dennis.
Jetzt aber Meta.
Ja, wie er jetzt auch von den anderen beiden ja hier Filme Boys genannt wird. Dennis. Er wird nur noch als Dennis bezeichnet.
Schlimm einfach. Gut, dass das in der letzten Folge schon wieder...
Hat sich wieder ein bisschen, ja, hat sich wieder ein bisschen gelegt.
Also, Catriona McCall spielt hier Liza Merrill und die ist eine junge Frau, die aus New York zurück, also oder in New York gelebt hat eine ganze Zeit lang und jetzt irgendwie nach Louisiana kommt, weil sie dort ein altes Hotel geerbt hat.
Du steigst jetzt nicht mit der Anfangsszene ein?
Nee.
Okay.
Ich steige mit der also wie die Geschichte des Films uns ja eigentlich erstmal so beginnt ein, oder?
Okay, interessant.
Ja, witzig. Hätte ich auch so gemacht. Das muss ein Soziopathending sein.
Das muss ein Soziopathending sein, ja, auf jeden Fall.
Da können wir ja gleich noch drauf sprechen. Aber genau, also sie baut jetzt dieses Hotel wieder so ein bisschen auf. Das ist so sehr heruntergekommen und hat so ein paar Leute jetzt halt auch da, die sich da um alles Mögliche dann natürlich kümmern sollen. Und auf einmal geschehen seltsame Ereignisse. Der außen hier so Maler, der die Außenfassade streicht, fällt von seinem Gerüst runter. Der hier... Plumber, wie heißt es denn? Rohrmacher.
Klempner. Rohrmacher. Auch schön.
Rohrmacher. Der Klempner ist auch einfach plötzlich verschwunden. Ich weiß es gar nicht so richtig, ob sie das überhaupt mitbekommt, weil das wird in dem Film nicht so richtig klar, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Ja, und dann stellt sich auf jeden Fall heraus, dass, und da kommen wir jetzt halt zu der Anfangsszene, die Guest gerade schon angesprochen hat, dass dieses Hotel schon seit Ewigkeiten von einer Art Fluch besessen ist. Denn unter dem Hotel scheint eins der 7 Tore zur Hölle zu sein. Und ja, da treiben jetzt halt böse Geister und Zombies ihr Unwesen.
Ja.
Mhm. Ja, 1927 ging das los mit dem Fluch in Louisiana.
Ja, ja.
Da wurde gezeigt, dass ein Mann von einer wilden menschlichen Gruppe zu Tode gefoltert wurde und das Hotel soll jetzt neu aufgebaut werden von der besagten Dame.
Genau.
Das spielt ja auch später eine Rolle. War übrigens der Autor eines Buches namens, wie hieß das nochmal, Eyeborn? Das Buch aus dem Film?
Irgendwie so.
Ja, und er hat ja dieses Buch verfasst, derjenige, der dann auch getötet worden ist, was dann später auch nochmal eine Rolle spielen sollte.
Hat er? Ey, das habe ich gar nicht verstanden.
Ist der Autor.
Hat sie nicht irgendwas...
Ja.
Hat sie nicht da irgendwas erzählt, von wegen, das wird schon seit 400 Jahren oder sowas jetzt hier irgendwie weitervererbt und sowas?
Das Buch?
Ja. Erzählt sie nicht sowas von wegen, it has been passed to me for generations, bla bla bla?
Vielleicht hat das weitergeschrieben oder so. Ja gut, es sind ja mehrere Generationen jetzt, von 1927 bis 80er, aber ich...
Ja, aber nicht 400 Frage. Jahre.
Nee, 400 Jahre sind es nicht.
Das ist doch so Latte.
Ja, es ist auch völlig
egal. Stimmt.
Das stimmt.
Ja, vielleicht, was man noch erzählen kann, dass hier ein gewisser Arzt eine Rolle spielt. Also dieser Arzt in dem Ort, der ihr dann versucht zu helfen, damit sie auch ja jemanden hat, an den sie sich klammern kann, wenn sie wieder mal total erschreckt wird.
Mhm.
Hysterisch und kreischend durchs Haus läuft.
Natürlich. Und dann gibt's auch noch diverse Hinweise, vor allem in Form von Emily, das ist so eine blinde Frau, die ihr dann auch gleich zu Beginn rät, ey, mach dich mal lieber aus dem Staub, komm weg, so schnell wie möglich.
Ja.
Ja, hint, macht sie nicht.
Nee. Also man kann ja erwähnen, wer diesen Film gemacht hat. Das ist Lucio Fulci und von dem ist unter anderem auch Zombie aus dem Jahr 1979. Nicht zu verwechseln mit Dawn of the Dead, also tatsächlich der andere Zombie. der auch so betitelt ist. Und der wird auch immer gern als Gegenstück zu Dario Argento bezeichnet, damals von seinen Werken. Und das ist tatsächlich der erste Film aus seiner Filmografie, den ich gesehen habe. Ich kenne auch gar nichts von ihm.
Hm, okay.
Insofern fand ich super interessant, hier mal irgendwie in seine Filmografie reinzuschauen, weil viele bezeichnen The Beyond als seinen besten Film. Und fand ich schon interessant, weil ich sehe ja einige Parallelen, was die Leute damals am italienischen Horrorkino der 70er und 80er mochten bei Argento und so. Und dass der hier ein paar Sachen ähnlich macht, ein paar Sachen anders. Und fand ich schon ganz cool, mich mal zu überzeugen, wie seine Handschrift ist.
Ja, ich hatte von Fulci tatsächlich schon einen Film geguckt.
Mhm.
Und zwar, wie heißt er denn auf Deutsch? Folter nie ein Kind zum Scherze oder sowas? Don't Torture a Duckling ist, heißt der auf Englisch.
Oh, okay.
Den habe ich bei uns auch schon mal besprochen gehabt. Den hatten wir, als wir mal über Giallo-Filme gesprochen haben. Mhm. Weil er ja, bevor er dann halt angefangen hatte, eben in den Horrorbereich dann halt einzusteigen, hat er ja auch so ein paar Giallo-Filme und sowas halt gemacht.
Mhm.
Und da war das halt einer der, ja, ist auch so einer der bekannteren Giallo-Vertreter wohl. Und genau, dann hatte ich den schon mal geguckt. Und muss auch sagen, ich hatte das schon fast gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich den schon mal irgendwann geguckt habe. Ich war dann aber irgendwie so in dieser von dir beschriebenen Anfangssequenz, wo der Typ dann da halt gefoltert wird, dann wird ihn ja mit so einer Eisenkette ins Gesicht geschlagen.
Ja.
Und sowas Ähnliches passiert in Don't Torture a Duckling tatsächlich halt auch. Und da habe ich mich nämlich damals auch schon, also fand ich halt damals schon so ein bisschen lustig halt irgendwie, dass Leuten mit einer Eisenkette ins Gesicht geschlagen wird und es halt so Schnittplatzwunden halt einfach wirklich halt so gibt.
Mhm.
Und dann dachte ich mir so, habe ich den geguckt und dachte mir, hä, das sieht ja fast genauso aus wie in dem Film. Und dann so, warte mal. Also, ach ja, okay.
Ist vom Gleichen.
Ja.
Hm.
Aber du hast allgemein, also bei den Kills, finde ich, hast ein paar gute Gore-Effekte dabei. Es ist halt alles noch handgemacht. Du hast so ein paar Ekelmomente.
Aber hallo.
Und wo ich die Parallele zu Argento sehe, ist auch, dass du immer wieder dieses gleiche Leitmotiv hast, was einsetzt, so im Score. So diese, diese eine Musik, die ziemlich geil ist. Und wie in seinen Filmen hast du hier natürlich auch alles etwas stilisiert, so was die Inszenierung, was den Film angeht. Das Schauspiel ist natürlich auch komplett drüber und so ein bisschen theatralisch. Aber der hat schon irgendwie so eine wohlig-schaurige Atmosphäre. Und dann im Wechsel so mit diesen handgemachten Effekten fand ich den gut. Mochte den tatsächlich. Wie ging es euch?
Ja, also bei mir ähnlich. Ich muss halt wirklich sagen, so schauspieltechnisch, ja, okay, war schwierig. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie das jetzt halt hier irgendwie auch wieder ist, weil das hattest du ja teilweise, oder hattest du ja häufig bei diesen italienischen Produktionen, auch zu der Zeit, gerade dann auch so im Italo-Western und so, dass du ja Schauspieler und Schauspielerinnen aus, ja, Amerika, Italien, sonst wo, überall halt irgendwie hattest, die dann ja meistens so
in ihrer Sprache gespielt
auch
haben.
Alle genau in ihrer Sprache gesprochen haben und es dann halt einmal dann halt nochmal am Ende halt einfach alles auf Amerikanisch halt irgendwie gedubbt worden ist.
Mhm.
Das hatte ich hier jetzt auch zwischendurch das Gefühl, weil so ein paar Leute hatte ich irgendwie immer das Gefühl, da stimmt, passt die Stimme so gar nicht dazu, aber ich weiß es auch nicht so richtig.
Feinzeit, ja.
Es war auf jeden Fall irgendwie zwischendurch so ein bisschen off. Aber die ganze Geschichte selbst, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe teilweise wirklich einfach so gedacht, okay, ich check überhaupt nicht, was gerade abgeht. es gab so ein paar Momente wirklich, zum Beispiel, nachdem der Klempner dann da halt irgendwie ja verstirbt, dass seine Familie ihn dann da irgendwie da so besucht. Also erstmal fand ich es halt schon weird, dass ich so, was ich gerade schon meinte, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass irgendjemand, also klar, er wurde dann halt irgendwie gefunden, aber es war so gar keine richtige Reaktion und vor allem habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, dass die Hotelbesitzerin das überhaupt mitgekriegt hat, dass der Typ gestorben ist.
Mhm.
Weil du gar keinen zeitlichen Abstand so gefühlt dazwischen hattest.
Ja, Schnitte und Übergänge sind ein bisschen.
Genau, weil für mich kam das so rüber, dass es alles in der Zeit passiert, wo sie mit diesem Doktor in dem Café saß und dann ist sie quasi zurück und dann ist aber schon die Beerdigung so.
Ich würde es noch nicht mal so sehr auf den Schnitt schieben. Ich glaube, das ist eher wirklich die Dramaturgie des Films, die halt nicht so ganz funktioniert.
Okay.
Ja, das kann auch sein.
Aber ich würde das alles darauf schieben, dass das halt eh alles nur Mittel zum Zweck ist, um eben auf diese Gore-Momente zu kommen.
Ja.
Und das sind so Filme für mich aber meistens tatsächlich. Das ist auch das, was ich halt leider daran nicht so geil finde. Weil eben, übers Schauspiel musst du hinwegsehen, sonst hast du da eh keinen Spaß.
Ja.
Und dann warte ich halt so ein bisschen auf die ganzen Practical Effects. Hier habe ich mich tatsächlich noch sehr über die Musik gefreut. Fand vor allem gerade in dem Intro, Alter, was eine geile Mucke. Es hat halt auch oft so ein bisschen was von 70s-Porno-Mucke.
Ja.
Macht's aber kein bisschen schlechter dadurch. Also ich fand das echt cool. Musik ist für mich hier definitiv ein Pluspunkt.
Ja.
Und eben diese ganzen Gore-Momente fand ich auch, also sagen wir mal zu 80% fand ich die echt gut. Gab so ein paar, die für mich wirklich nach unten rausstachen, wo ich dachte so, oh Leute, okay, da hättet ihr nochmal drüber gucken können, sieht scheiße aus. So maskenmäßig einfach. Aber sowas, also eben Dramaturgie ist wirklich schwierig in dem Film, weil sich auch manche Sequenzen fühlen sich voll künstlich platziert an. Also so das, weißt du, das mussten wir auch noch machen und dann brauchen wir noch auf jeden Fall so einen Moment und so. Ich meine, allein, also die Handlung darfst du ja eh nicht in Frage stellen, weil es ist ja unglaublich convenient, dass immer wenn jemand zu Tode kommt, ist derjenige gerade allein unterwegs. Ja. Das kriegt nie jemand mit und auch das, was sie immer so sieht, sieht dann der Arzt natürlich nicht. Und
der Handwerker oben.
Da das ist der Einzige, der nicht alleine ist, als er umkommt. Und selbst da hat dann der Typ, der mit ihm oben auf dem Gerüst steht, nicht mitbekommen, was er gerade gesehen hat und ob da was erschienen ist und so. Der hat einfach nur mitbekommen, wie er vom Gerüst fällt.
Klar.
Ja, und das ist halt immer alles so wahnsinnig convenient. Und wie eben Dietz auch schon sagt, das hat dann aber auch in den meisten Fällen keine große Konsequenz. Weißt du, da sterben auf dem Gelände reihenweise Menschen. Sie kriegt das entweder gar nicht mit oder wenn sie es mitkriegt, spielt es keine Rolle. Ich auch denke so, okay, was? Dann wird halt schön erstmal weiter die Wand zugemauert, wo der Typ gerade irgendwie sich in Säure aufgelöst hat.
Ja.
Das ist also, eben, aber da muss man halt voll drauf scheißen, weil sonst hast du hier natürlich keinen Spaß.
Ja.
Aber es ist für mich tatsächlich, gemessen daran, wie wenig Spaß ich sonst mit solchen Filmen habe, bin ich hier echt gut durchgekommen.
Okay. Ja, ist schon ein bisschen niedlich, als du zu mir meintest, so ja, weil du hast ja unseren Suspiria-Podcast gehört, den ich mit Alessandro aufgenommen habe. Und da meintest du zum Beispiel, ob das hier auch in die Argento-Richtung geht, so der Reiz dieses Films. Und da meinte ich so, ja, das ist genau der Stil, so die Musik und dieses Überstilisierte und Schauspielscheiße und so, aber trotzdem irgendwie geil. Und aber im Gegensatz zu einem Slasher zum Beispiel, was du gerade meintest, wo ich mich halt nur auf die Kills freue bei manchen schlechten Slashern, so wo ich dann denke, so das ist mein einziger Schauwert, finde ich halt ganz cool, dass der hier diese Gruselhaus-Atmosphäre, diese klassische Atmosphäre so ein bisschen aufbaut. Wie so 60er Jahre, 70er Jahre Gruselschlossfilme, weißt du, dieses Mystische mit diesem blinden Mädchen und so, weißt du?
Ja, okay.
Zwischen diesen Gore-Effekten. Insofern finde ich den auch sehr atmosphärisch, was den Rest angeht.
Das funktioniert auch, finde ich, aber du darfst halt eben zu keinem Moment drüber nachdenken, wie das zusammengesetzt ist. Weil es ist halt voll random, eben wir erzeugen die Stimmung durch Musik und jetzt noch ein blindes Mädchen und noch eine blinde Alte und ein Hund, der beißt und also weißt du so.
Ja, klar. Du darfst nicht zu viel hinterfragen.
Ist einfach so alle Register gezogen, um diese Stimmung zu generieren, drauf geschissen, inwiefern das in die Handlung passt.
Du darfst nicht zu viel hinterfragen. Aber ansonsten, ich meine, der geht nicht mal 90 Minuten und der hat dann ein Budget von 400.000 gehabt. Also dafür
auf jeden.
Hat er hier wirklich was Geiles hingelegt. Also
ey, total.
Für die Mittel, die er hatte, ist das schon okay.
Ja, also ich muss sagen, so die Gore-Elemente und die ganzen Szenen davon. Klar, ich fand auch, ein paar waren jetzt nicht so super. Ein paar waren mir auch ein bisschen zu lang gezogen, vor allem die in der Bibliothek.
Ja, die Spinnennummer, ne?
Ja.
Aber es war auch ein bisschen eklig mit den Spinnen.
Super geil gemacht, aber ewig.
Ja.
Ja,
ging eine Weile.
Viel zu lang. Also.
Ja.
Da habe ich dann jemand so gedacht, so, okay, ja, wir wissen es jetzt so, da sind Spinnen, Leute. Also.
Und sie nehmen sein Auge auseinander. Gut.
Ja.
Next. Ja.
Sah cool aus, muss ich echt sagen. Auch so die Übergänge dann tatsächlich. Also, das habe ich auch gelesen, da haben sie viel dann auch mit Schnitttechnik oder mit so falschen, also mit so allgemein muss ich sagen, haben sie viel von der Tricktechnik super gut gemacht halt. Mhm. Ne? Also, wo du dann halt schon siehst, da, du erkennst teilweise gar nicht so richtig, wo der Übergang zwischen Maske und echtem Körper teilweise so ist. Zum Beispiel halt eben in dieser Spinnenszene gibt es ein paar Momente davon halt irgendwie. Und dann aber auch zum Beispiel, also das ist mir direkt in dieser ersten Szene aufgefallen, wo der Typ an diese Wand genagelt wird. Wo er halt wirklich dann ja irgendwie, klar, ist ihm wohl keine große Schwierigkeit, die Hand hinter der Wand dann halt irgendwie so durchzuführen und sowas. Aber es sieht richtig gut aus. Ja, also
ist gut gemacht.
Es ist mega gut gemacht. Du siehst diesen Übergang nicht wie bei vielen anderen, Slasher oder Gore-Film oder sowas dann halt teilweise. Du siehst den Übergang nicht so krass zwischen der echten Hand und der
Puppe.
Der Attrappe Genau, voll. Der Puppe. Und das muss ich echt sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und allgemein, wie gesagt, halt auch so, wie dann so mit Schnitttechnik und so dann teilweise da auch so ein bisschen hin und her gewechselt wird. Mhm. Und das hatte für mich auf jeden Fall dann halt auch den Schauwert hier. Ich fand das Finale so ein bisschen weird, muss ich leider sagen, weil ich da so mir so gedacht habe, okay, was passt, warum das jetzt noch? Mhm. Ich war nämlich die ganze Zeit eher so auf so ein, also dieses übernatürliche, surreale, ne, halt irgendwie so Geister, Dämonen, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann kommt da jetzt noch irgendwas, was ich jetzt nicht so krass vorwegnehmen möchte. Mhm. Wo ich jetzt aber auch schon gelesen habe, dass, steht halt auch bei den Trivia Facts bei IMDb mit drin, dass es halt tatsächlich so war, dass das Studio so ein bisschen nach ehemaligen Erfolgen von Fulci da halt gesagt hat, nee, wir wollen noch so eine Szene da quasi haben. Und da hätte er sonst halt kein Geld gekriegt. Und genauso hat es sich halt während des Schauens auch angefühlt für mich, wo ich mir so dachte,
das meinte ich mit komisch, so random platzierte Elemente irgendwie.
Ja, random platzierte Elemente war für mich halt eben diese ganze Leichen... Raum-Szene da total. Irgendwie, ne, die so plötzlich einfach da war. Ich dachte mir so, okay, wer ist die Frau mit dem Kind da jetzt halt irgendwie? Ah, okay. Ja. Warum ist er jetzt schon warum wurde er schon obduziert? Das habe ich gar nicht gereilt, weil wie gesagt, ich war so, sie ist gerade aus dem Haus gefahren, sie ist gerade den Kaffee am Trinken mit diesem Doktor und jetzt ist der Typ schon obduziert. So, was?
Die sind schnell dann.
Die sind sehr schnell. Und noch bevor sie wieder zurück im Hotel ist, ist der auch schon unter der Erde.
Ja.
Und da dachte ich mir auch so, gut, diese Szene ist halt einfach da, um noch ein bisschen mehr Gore reinzubringen. Ist das schlecht? Natürlich nicht. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich rein,
rein dramaturgisch, also okay, Story, müssen wir nicht drüber reden, ja, okay.
Genau, dramaturgisch, ja.
Aber natürlich kriegen hier die Fans von diesem Genre, kriegen dann auch nochmal irgendwie was geboten und das fand ich schon wieder ganz cool.
Ja.
Also es ist eine gute Mischung aus Mystery, klassischen Gruselfilm, wiederum andere Genres noch mit reingemischt und Practical Effects. Also.
Und die letzten 2 Minuten haben mir nochmal richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also atmosphärisch einfach vor allem halt. Das war
da mega geil gemacht. Da setzt ja dann auch wieder der Score ein und so.
Ja, ey, und da war ich dabei auf jeden Fall wieder und dachte mir so, ey, was für ein geiles Ende dann auch nochmal für diesen Film. Der sonst halt, ja, rein dramaturgisch auf jeden Fall sehr durchwachsen war und halt als ein Gore-Fest okay, aber ich glaube, wenn du damit nichts anfangen kannst, brauchst du den Film auch gar nicht zu gucken.
Ja, ja. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Alles, was so eure angesprochenen Sachen sehe ich, aber meine Prioritäten des Films oder meinen Spaß habe ich halt an anderen Aspekten dann gesehen.
Ja, genau. Nee, hatte ich auch. So ist es nicht. Letztlich
macht da einiges also, richtig.
Ja.
Wenn in der Hölle kein Platz ist, kommen die Toten eben auf die Erde, wie man so schön sagt.
Okay, aber das heißt, Dietz, unterm Strich, fandst du den jetzt dann doch gut? Also, weil du bist ja Fan von diesen ganzen Gore-Geschichten, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also, deswegen wollte ich den ja jetzt auch gucken, weil ich mir so dachte, ja, irgendwas so ein bisschen so dieses Oldschool-Gore-Ding halt. Und Fulci ist da ja auf jeden Fall, der wird da ja sehr hoch gehandelt, auf jeden Fall, eben durch sowas wie Zombie und so ja auch. Und andere gewisse Titel, die man in Deutschland nicht gucken darf. aber das, also deswegen war ich auf jeden Fall interessiert. Und ja, also Spaß hatte ich mit dem Film. Ich muss allerdings sagen, ich fand es ein bisschen schade schon fast, weil er halt dramaturgisch eben so schlecht ist, dass es dann halt aber auch wieder so super mittelmäßig ist, weil er wieder nicht schlecht genug ist, dass er zum Beispiel an sowas wie ein Manos, Hands of Fate irgendwie rankommt, weißt du? Wo du sagst, okay, der Film ist einfach nur Kacke wirklich von vorne bis hinten, aber der ist halt so schlecht, dass es schon wieder trashig und lustig ist. Das ist der hier halt dann eben wieder nicht so. Der ist so mittelmäßig schlecht wieder einfach nur. Also das ganze Schauspiel und so, wie wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, ist halt nicht geil, aber es ist halt auch nicht so scheiße, dass du sagst, hahaha, ich guck mir den wie The Room jetzt auch nochmal 30 Mal an.
Okay, verstehe die Richtung.
Ja. Und dadurch ist es so ein bisschen schwierig. Also ich hatte meinen Spaß, aber war okay.
Naja, okay. Ja, was man noch erwähnen könnte, was die Funfacts angeht, für die fast nicht mehr zu gebrauchende Originalkopie, wer ist da eingesprungen, um den Film zu restaurieren? Das waren einmal Quentin Tarantino und Stallones Sohn, Sage Stallone. Die beiden haben sich zusammengetan und haben den, haben mir die Finanzen aufgebracht, um den Film mal wieder irgendwie zu restaurieren und neu zu digitalisieren und dann die alte Kopie nochmal guckbar zu machen. Fand ich auch ganz interessant. Also auch wieder einer der Filme, die Tarantino sehr, sehr mag.
98 war das, ne?
Ja, richtig. Ja, geht nicht mal 90 Minuten, hatten wir ja, ist relativ kurzweilig. Und Lee, wie ging es dir denn nochmal zum Fazit? Also, hast ja gesagt.
Ich bilde mir ein, alles gesagt zu haben. Also, ich konnte mich an diesen Gore-Momenten erfreuen, fand die Musik echt cool. Mhm. Stimmungsmäßig hat das für mich über weite Strecken auch funktioniert. Es gab eben gerade im letzten Drittel ganze Abschnitte, wo ich dachte, das ist völlig random platziert und tut so überhaupt nichts zur Handlung.
Mhm. Ja.
Aber eben, die Handlung muss man, da muss man drüber hinwegsehen und deswegen meinte ich ja schon, dafür, dass ich damit so wenig generell anfangen kann, war ich hier erstaunlich gut unterhalten, aber ich finde es halt immer noch nicht geil.
Okay. Verstehe. Sollte mir reichen fürs Punkteraten.
Hoffe ich.
Mhm.
Dietz, du noch Fragen?
Nee, ich glaube nicht.
Dann lass Punkte nennen. IMDb ist bei einer 6,6. Er hat einen Metascore von 38. Das ist natürlich nicht so gut. Rotten Tomatoes 6,4 von 10.
Mhm.
3,8 von 5 gibt es vom Publikum. Und Letterboxd ist hier noch bei einer 3,6. Für The Beyond.
Jetzt muss ich Gast trotzdem nochmal fragen, weil für dich war das ja der erste Fulci.
Ja.
Hattest du da höhere Erwartungen oder bist du da unvoreingenommen ran? Wie hat das in der Hinsicht funktioniert?
Die Erwartung war schon relativ hoch, weil ich weiß, dass Genre-Fans halt Fulci sehr, sehr mögen und er immer öfter mal genannt wird. Insofern, und der gilt ja als wirklich einer seiner Besten.
Ja, deswegen die Frage.
Ich bin da schon mit relativ hohen Erwartungen rangegangen, ja.
Und ist er denen gerecht geworden?
Größtenteils ja. Also wenn ich mich jetzt für eine Partei, das ist so ein bisschen wie dieses wieder, bist du Hundefan oder bist du Katzenfan? Weil wenn du Argento magst, dann magst du Fulci eigentlich nicht und umgekehrt.
Ah,
weil
ja?
Die haben ja schon ein paar Sachen, die anders sind.
Ach, aber ey, wirklich, da gibt es so zwei ganz unterschiedliche Lager.
Da gibt es schon auch Fronten, die sagen so, ah nee, mit Argento kann ich nichts anfangen, ich bin Fulci-Fraktion. Also das liest du auch öfter mal so bei irgendwelchen Genre-Rezensionen und insofern, das ist ganz interessant.
Ich dachte, dass das so Hand in Hand geht mit den beiden.
Nee, nicht wirklich. Also klar auch, so wie bei mir, ich mag den ja auch.
Mhm.
Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich, wenn seine anderen Filme ähnlich aufgezogen sind wie die hier, mag ich die auch, aber ich wäre wahrscheinlich eher für Argento.
Mhm.
Drücken wir es mal so aus.
Okay.
Ja.
Ja. Wer fängt an?
Keine Ahnung.
Gut, dann lege ich mal los.
Das ist wie jedes Mal, wenn wir einen gemeinsamen Film haben. Es gibt keine wirkliche Reihenfolge.
Dann sage ich, Lee ist bei einer 6 und Dietz ist bei einer 6,5.
Mhm.
Okay, ich mach weiter. Ich sag Dietz 6. Und Gus, oh, das ist tricky, Alter. Ich bin schon wieder so am Schwanken irgendwo zwischen 7,5 und 8. Ich sag 7,5.
Mhm.
So.
Mhm, sagt er.
Mhm.
Ich rede nicht mit
dir. Darf ich auch für mich raten? Da weiß ich es, glaube ich, schon.
Ja,
das
du
zählt
möchtest,
aber nicht.
Wäre geil, wenn du da daneben liegst.
Das wäre geil.
Falsch. Okay, also bei Lee sage ich mal 6. Ja, und Guess würde ich ich sag's 7.
Mhm. Ja, für mich ist The Beyond natürlich genauso gut wie Green Lantern. Insofern eine 8.
Shit.
Echt?
Okay, ich hab's geahnt, verdammte Achse.
8 Punkte, ja.
Wow.
Definitiv. Fand ich gut.
Okay.
Ja.
Ich bin nur bei 5.
5 nur?
Hm.
Okay.
Okay.
Haben wir alle ein bisschen verkackt hier.
Hm.
Und Dietz?
Ich bin tatsächlich bei 6. Also da hat Lee tatsächlich eine Punktlandung gemacht.
Ui.
Geil.
Da haben wir alle daneben gehauen. Deswegen bin ich mal gespannt hier, was die...
Ja, muss ich mal rechnen jetzt.
Was das Punktergebnis dann angeht, wenn wir hier das Ganze zusammenzählen.
Nein, und noch Mathe.
Mathe kommt auch dazu. Der Dietz.
Okay, because you seem a little manic.
A little manic. So, du kannst ja in der Zeit mal berichten, was denn in der nächsten Episode das Publikum erwartet bei euch.
In der nächsten Episode bei uns,
da
besprechen wir meine wundervolle Kategorie Party.
Oh, Party.
Ja, ich kann ja schon mal spoilern jetzt gerade für alle, die es dann hören. Ich habe mir die nämlich absichtlich ausgesucht, um einen Film zu gucken, der jetzt gerade im Kino läuft, den ich mir jetzt die Tage noch anschauen werde, und zwar Buddies, Buddies, Buddies. Da hatte ich fast ein bisschen Angst, dass wir den heute hier vielleicht noch besprechen oder so und ich den noch nicht geguckt habe und dann hier heute sitze so, hallo, ja, ich wollte die nächste Folge bei uns besprechen. Kacke.
Okay.
Aber ja, genau, da bin ich schon recht gespannt drauf tatsächlich. Also ich bin ja so ein kleiner Sucker für A24 auch und dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, was der so bietet. Und wir besprechen im Westen nichts Neues, der jetzt gerade bei Netflix veröffentlicht wurde schon, ne? Ja. Mhm.
Kommt ja ganz gut weg.
Der kommt richtig gut weg, ja. Mhm.
Ja, habe ich gar nicht mit gerechnet, muss ich tatsächlich sagen, weil ich bei Netflix-Produktionen, was Filme angeht, meistens eher skeptisch bin.
Ja, geht vielen Leuten so, zu Recht. Ja.
Und dann habe ich mir so gedacht, weißt du, und dann halt auch noch so ein Klassiker, der auch schon 2 Verfilmungen ja, glaube ich, sogar gekriegt hat und also auf dem Buch basiert und sowas. Mhm. Und dann jetzt noch Netflix da halt ankommt und das jetzt auch alles nochmal macht, da dachte ich mir schon,
Ja.
Aber ja, ich war skeptisch, aber anscheinend, ich habe mir jetzt auch noch nicht geguckt, aber meine Skepsis scheint ja ungerechtfertigt zu sein.
Das wird dann eure gemeinsame Review?
Ja, genau, der. Im Westen nichts Neues. Und was die anderen beiden für Party dabei haben, weiß ich gerade gar nicht so genau.
Weiß er nicht.
Aber ich habe auch heute erst wieder gelesen, dass der wohl super weit vom Buch entfernt sein soll. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, ne? Oder schlechter dadurch. Aber der hat wohl nicht mehr so viel mit dem Buch gemeint.
Da wird uns Jan wahrscheinlich erleuchten, weil der hat, glaube ich, erzählt, er hat das Buch jetzt gerade erst nochmal gelesen.
Okay.
Und der kann das dann wahrscheinlich sehr gut da abstrahieren.
Okay, perfekt.
Okay.
Ja, da werde ich mal reinhören, du.
Ja, schön, das freut mich aber.
Ja, ich nicht. Nee. Lass mal.
Nur wenn du selbst dabei bist.
Nur dann, ja. Nee, ich höre ich natürlich auch gerne und... bei Lee ist das aber, wie gesagt, bei mir ist das nicht besonders, bei Lee ist das schon ein Ritterschlag, wenn er sagt, der hört schon sehr selektiv in irgendwelche Podcasts rein und wenn er sagt, dass er bei euch da gerne mal ab und zu reinhört, das könnt ihr euch schon mal auf die Schulter klopfen.
Das kenne ich ja auch, da bin ich ja auch wieder mit Lee so sehr, sehr ähnlich, ne? Weil ich höre ja so in meiner Freizeit auch fast keine Podcasts eigentlich.
Mhm.
Da gibt es so ein paar selektierte, die ich dann da doch zwischendurch mal höre. Euch natürlich nicht, aber außer ich bin selbst dabei.
Vielleicht konnte ich dem Publikum da draußen ein bisschen helfen, wenn ihr dabei seid, Soziopathen zu identifizieren. Hier haben wir einige Eigenschaften auf jeden Fall im Laufe der Episode hier festgestellt zwischen den beiden. Es gibt Parallelen. Wenn ihr euch fragt, ist meine Freundin eine Soziopathin, hört sie Podcast, macht sie dies, macht sie das, könnt ihr so eine Checkliste machen.
Geil.
Sully, dann erzähl uns mal, wie ist es ausgegangen?
Cosmopolitan-Quiz. Ja, es ist eine ziemlich glatte Runde heute.
Mhm.
Dietz ist bei -3 gelandet, du bei -2, ich bei -1.
Du bei -1?
Ja.
Oh ja. Dann schafft Dietz diesmal nicht in den Lostopf und du gewinnst deine dritte Runde hintereinander, Alter. Krass. Läuft wie in alten Zeiten.
Hattrick.
-2 für mich, -1 für dich. Okay. Glückwunsch an alle, die das richtig geraten haben und die hier so ein paar Punkte im Punkteraten ergattert haben. Und dann sind wir durch für heute.
Ja, wunderbar.
Dann danken wir noch unserem Kumpel Dietz von Ja, hier Filme. Auch die Jungs unbedingt abonnieren, wo es geht.
Danke, danke.
Und Daumen hoch machen und Glocke läuten und so. Also, gute Jungs.
Dankeschön, ja. Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein durfte.
Sehr gerne.
Freut mich immer sehr, in Berlin vorbeizuschauen.
Ja, bist immer wieder herzlich eingeladen. Vielleicht machen wir nächstes Mal wieder eine 5er-Bambule. Wir variieren ja da mal.
Es lohnt sich ja auch immer, ne? Wird man hier im 5-Sterne-Hotel von euch hier untergebracht.
Ach.
Eben.
Ja.
Deswegen fanden wir es ja schön, dich mal einzeln herzuholen, damit du ihm nicht angepöbelt wirst von der Seite von den anderen beiden Idioten.
Ja.
Deswegen haben wir euch mal diesmal getrennt. Ja? Muss auch mal sein. Ist auch mal schön, ist wie Urlaub.
Ja, ist schön, dass sich die Gäste irgendwie ansatzweise wohlfühlen.
So sieht's aus.
Ja. Ja, cool, dass du das gemacht hast. Dann können wir nur noch auf unser Bash hinweisen. Das gibt's auf YouTube.
Mhm.
Und ansonsten sind wir raus.
Da steht jetzt das Halbfinale an. Da ist auch noch einer von ja hier unterwegs.
Mhm.
Mhm.
Und seid gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ich habe auch nichts weiter. Dietz, möchtest du die letzten Worte nochmal ans Publikum richten?
Ja, ich bin beim Bash ja nicht mehr dabei, deswegen kann ich verstehen, wenn ihr das nicht so unbedingt gucken möchtet, aber nein. Ich bin gespannt auf Jan, auf jeden Fall auf seine Leistung noch.
Okay, go Jan jetzt noch zum Abschluss.
Go Jan!
Bewegt Bild Banausen.